Hi.
Welcome to a new episode of Schwitzkasten.
Schwitzkasten. Schwitzkasten.
Schwitzkasten.
Schwitzkasten. One of the most pro wrestling podcasts in pro wrestling podcast history.
Yo, Lukas.
Hey, Niklas, frohes Neues.
Frohes neues Jahr.
Frohes neues Jahr, liebe Menschen.
Auch da draußen, ja.
Ich wollte gerade sagen, da draußen passt nicht, weil unser Podcast wahrscheinlich viel drinnen gehört wird.
Ja.
Aber nee, ist schon auch ein Unterwegsmedium.
Klar, also ich höre Podcast immer nur, wenn ich unterwegs bin. Ja. Oder wenn ich Haushalt mache.
Aber für mich ist in der Bahn auch ein drinnen, zum Beispiel.
Ja. Ach so.
Aber ist egal. Da draußen ist okay, ist klar, was gemeint ist, außerhalb dieser vier Wände, die deine Wohnung sind, in der wir gerade sitzen.
Ja, mit meiner Pflanze, die Tripse hat.
Scheiße, Mann.
Die Monstera-Tripse. Das hört sich an wie eine Geschlechtskrankheit, finde ich. Hart.
Finde ich auch.
So. Nach Tripse kommt Tripper. Aber ja, habe ich heute entdeckt. So kleine Wesen, die auf den Blättern rumgehen und die essen.
Ja.
Ja.
Ist nicht gut.
Nee, ich muss morgen mit ihr duschen.
Ja. Also,
aber du siehst, das ist eine riesige Monstera, wer die jetzt nicht sehen kann.
Die ist so 1,50 hoch und raumfordernd. Samoa Joe.
Samoa Joe vom Raum komplett. So.
Ja.
Genau. Und das ist halt ein Problem in der Dusche.
Ja, stimmt.
Also das erste Mittel gegen Tripse wirklich abduschen, ganz stumpf.
Ja.
Muss ich morgen mal machen irgendwie. Ja, keine Ahnung.
Dann steht die da halt so ein bisschen rum in der Dusche.
Genau, die soll dann auch ein bisschen stehen, ein bisschen Luftfeuchtigkeit abballern. So. Ich weiß auch nicht, welches Shampoo sie mag. Ich habe keine Ahnung, ob sie Conditioner benutzt. Ich möchte ihr nicht unter die Achseln greifen.
Das ist aber, das mit dem Duschen ist natürlich vor allem blöd, weil die hat ja so einen Standpfosten, also dieses Kokosfaser umwickelte Dings,
ja,
das sie so festhält, damit sie überhaupt so hoch wachsen kann, ohne dass sie sich einfach über den Boden verteilt.
Das, ja, genau.
Und das Ding wird halt einfach asozial viel Feuchtigkeit aufsaugen und vor sich hingammeln. Das ist ja quasi wie ein steifes Dreadlock.
Weißt du? Scheiße, ja, jetzt habe ich keine Hoffnung mehr, dass das was wird.
Na, ich drück dir alle Daumen. Wir haben das schon erfolgreich geschafft mit der einen oder anderen Monstera.
Ja.
Deswegen kenne ich den Prozess. Aber das hier ist natürlich das ist schon ein Kavenzmann.
Samoa Joe, Alter.
Ja.
Wo ist der eigentlich? Hab ich seit Monaten nicht gesehen.
Ja, stimmt.
Krass. Ist verletzt? Keine Ahnung.
Weiß man nicht.
Aber manchmal verschwinden Leute auch einfach bei AEW. Tauchen dann irgendwo in Japan mal auf und sind einfach mal wieder da.
Mhm. Ja. Apropos auftauchen.
Yo.
Raw ist bei Netflix aufgetaucht.
Ja, Mann.
Darauf stoßen wir jetzt an.
Machen wir. Warte, ich muss mit rechts anstoßen.
Ach so.
Ach, ultra kompliziert. Ja.
Cheers.
Cheers.
So, auf ein neues Jahr Schwitzkasten.
Ja, auf ein neues Jahr Schwitzkasten. Oh, erste des Jahres hier. Geil. Erste Episode. Mhm.
Wir nähern uns auch mit großen Schritten Episode 300.
Was machen Crazy. Wir da? Irgendwas Heftiges?
Naja, bisschen Dings, ne? Ein paar Sachen ändern.
Wir können spartanisch reden.
Spartanisch?
Ja, in der 300 Episode.
Ich dachte, du meinst das wie so spartanische Einrichtung, eher so wortkarg.
Das können wir tatsächlich physisch nicht. Das ist nicht möglich. Unsere Lippen können das nicht.
Nee, aber Dings, also ne, haben wir das nicht letztens schon thematisiert? Haben wir, ne, oder haben wir nicht? Weiß nicht. Bisschen Sachen sind ja im Neuwerden. Wir haben unser Cover ein bisschen aktualisiert, ein bisschen die Bildwelt, Webseite, Texte, Intro. Da ändern sich so ein paar Kleinigkeiten einfach mal nach 300 Folgen.
Ja, die meisten Texte der Website habe ich schon irgendwie umgeändert. Du musst mal das neue Bild hochladen, wo ich ein bisschen ripped bin.
Ja, ja. Mit dieser Episode wird das bereits erscheinen. Das ist alles fertig.
Geil.
Und hinterlegt.
Ja.
Genau, aber es gibt noch ein paar andere Sachen, so Episodencover und so ein Scheiß.
Oh.
Ja, wir tun und machen. Übrigens, liebe Patreon-SupporterInnen, eure T-Shirts sind auf dem Weg zu uns. Ich habe heute eine Versandbestätigung erhalten.
Fett.
Ja, das heißt, wir warten nur noch auf den anderen Scheiß, der müsste nächste Woche kommen und dann geht das Ganze in die Post zu euch geilen Fickern und Fickerinnen.
Daniel hat sich auch gemeldet. Nein, okay.
Nee.
Ja, cool, Mann. Geil. Hervorragende T-Shirts. Setzen wir uns dann wieder hin und basteln?
Ja.
Machen so Pakete fertig und so?
Ja, ich würde sagen schon.
Geil.
Ein paar nette Worte hier und da drauf schreiben.
Ich hasse basteln so sehr.
Ja, ich auch.
Schlimmste,
aber
was
macht nichts.
Aber deine Tochter kann uns wieder helfen, die macht dann die meiste Arbeit.
Die hat das sehr gut gemacht letztes Mal, ja.
Ja, cool. Ich freue mich drauf. Also, nee, tue ich nicht eigentlich. Aber also irgendwo schon. Also die Also die, ja, die Sache, ich freue mich über die Sache an sich, aber nicht über die Tätigkeit.
Genau, aber das ist ja auch okay. Also manchmal muss man ja auch irgendwie nervige Sachen machen, um trotzdem was Schönes dabei hervorbringen zu können.
Ja.
Und ich finde, es um des Zieles wegen wertzuschätzen, ist doch auch mal etwas. Dieser Podcast hingegen, ich werde ihn mir nie anhören. Das stimmt nicht. Ich höre die oft genug. Aber man müsste sie nicht anhören. Man hat das Gespräch ja schon mal geführt. Den machen wir eher wegen des Prozesses an sich.
Ja. Ich höre den Podcast, also unseren eigentlich, das ist der einzige Podcast, den ich höre, by the way. Ich höre momentan seit einem Jahr oder so gar keinen anderen Podcast mehr. Wirklich. Ich höre den eigentlich immer nur, um, ja, weiß ich auch nicht, so ein bisschen zu schauen, was man irgendwie besser machen könnte oder so.
Ja.
Also so im eigenen Performen, sage ich mal.
Ja. Oder Zeichensetzungsfehler finden.
Genau. Ja. Ich habe auch so eine riesige Liste, wo ich nach jeder Episode immer so Kritik über dich aufschreibe.
Ja.
So ein Buch geworden mittlerweile jetzt, wo da alles drinsteht, was du sagst.
Ich freue mich auf den Marotten. Tag, an dem du mir das vorliest.
Ja, zum 7-Jährigen wollte ich dir das präsentieren. So, das wird eine 7-stündige Episode.
Top 7 der Dinge, die mich an dir stören. Oh, das ist so holsam, dankeschön.
Ja, genau. Aber, ja, wobei spezifischer, ne? Also die mich bei dir während der Podcast-Aufnahme stören.
Ach so,
ja.
Die gar nicht so viel mit dem Podcast zu tun haben, sondern wie ich hier so fleze.
Die anderen Sachen sage ich dir ja so auch immer.
Okay, verstehe. Ja.
Nee, wie du fläzt, finde ich gut. Du bist ein guter Fläzer. Das ist eine Fähigkeit, das ist ein Skill.
Fläzen ist ein Skill.
Ja.
Kennst du diese Leute, die immer so aus, also die man sich so bei ihrem Dasein und Sitzen anguckt und die sehen einfach so angestrengt aus und man hat, es kommt nie Gemütlichkeit auf, wenn sie im Raum sind?
Ja.
Finde ich ganz schlimm.
Ich kenne mehrere.
Ja.
Teilweise gute Freunde.
Ja, ja, ja.
Es ist wirklich schlimm. So, das, ja, ich möchte, ja.
Das ist anstrengend, das finde ich anstrengend.
Gibt's da Workshops zu oder so?
Weiß ich nicht genau. Man möchte halt wirklich so hingehen und wie so eine Actionfigur so ein paar Gliedmaßen einfach verbiegen und die neu platzieren und dann ist alles gut.
Genau.
Das wäre für alle besser, glaube ich.
Ja.
Ja. Naja.
Sin City, Elijah Woods, Alter. Elijah Woods?
Wood,
ja.
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 Elijah Woods könnte wiederum der Bruder von Xavier Woods sein.
Beide haben Locken.
Nein, Woods, wenn du mit S aussprichst, einfach so von der Aussprache her. Ich finde, er sieht aus wie ein Elijah und könnte auch einen kleinen Bruder namens Elijah haben.
Stimmt.
Steve.
Ja.
Gut, aber das war doch eine gute Überleitung zu Raw, denn da war der ja auch.
Boah, ist eine miese Überleitung.
Ja, oder? Genau.
Ja, genau, Raw, Mann. Raw Netflix.
Für Menschen in Deutschland gar nicht so epochal wie für den Rest der Welt, muss man ja fairerweise sagen. Also eine Sache, die ich so ganz schnell realisiert habe, während ich das geguckt habe, ist halt so krass, das ist für die ein richtig fettes Riesenereignis, so wie die das gerade auffahren.
Oh ja.
So, und überall auf der Welt, in Klammern, außer in Deutschland, betreten sie halt einfach eine komplett neue Ära von AI. Alle Leute, weil mehr oder weniger jeder und jede hat Netflix, so in dort, wo man sich das leisten kann. Und es läuft nicht mehr zu einer bestimmten Uhrzeit, sondern es ist immer abrufbar mit seiner gesamten Historie in einem Paket, das Leute halt eh schon haben. So, wir treten an ein riesiges neues Publikum heran und denen zeigen wir uns jetzt mit allem Pomp, den wir haben. Außer in Deutschland, wo das eine völlig beiläufig nebensächliche Sache ist, die ganz normal im absoluten Nischenfernsehen auf dem Sekundärsender von Pro7, das sich aus Gag gerade Pro8 nennt, glaube ich, halt läuft und ansonsten irgendwie auf diesem Springer-Sender da.
Ja.
Und es geht halt komplett unter. Weißt du so? Überall sonst wäre man halt so, ey Mann, ihr könnt jetzt Wrestling gucken, check das mal aus, das ist heftig. Nur in Deutschland bist du so, ja, ich kann eigentlich niemandem davon erzählen. Nobody cares.
Woran liegt das? Warum ist das so?
Das liegt an Verträgen, die halt haben, offensichtlich.
Ja, aber also wie kommt es denn zu solchen Verträgen?
Wie kommt es vor allem dazu, dass ein milliardenschweres Unternehmen wie WWE mit einem Schlägertypen wie The Rock im Board nicht einfach irgendwo in ein Büro rennen kann und sagen kann, Leute, wisst ihr noch den Vertrag, den wir letztens gemacht haben? Fickt euch doch, wir machen jetzt Netflix.
Ja.
Also ohne Scheiß jetzt.
Ja.
So. Warum hält man, wie lukrativ können denn die paar D-Mark sein, dass man daran festhält und direkt auch auf Netflix geht? Ich check's ehrlich nicht.
Ja, deswegen, warum es das gibt. Das ist ein Riesenfragezeichen in meinem Kopf auch, warum das so läuft.
Die einzige halbwegs legitime, also nee, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es in Deutschland so viele AbonnentInnen fürs WWE Network gibt, dass es lukrativ ist, das aufrechtzuerhalten.
So.
Nein. Das wird sich gar nicht rechnen, glaube ich, so auch infrastrukturmäßig. Nee, also es nervt mich doll auf eine gewisse Art, aber nun gut. Wir bleiben also weiterhin bei unserem Nischendasein.
Ja, ist so. So. Ne?
Überall sonst geht Wrestling jetzt richtig Mainstream in Deutschland. Wir bleiben Nische, wir kriegen TV Total Promi Wrestling.
Wow.
Ja. Okay, aber wie fandst du es denn?
Aber mit dem Rant reingehen, ey. Also mich hat es ein bisschen überrascht, dass es dann so groß aufgefahren wurde. Das habe ich nicht erwartet. Ich habe erwartet, dass sie da schon eine Show rausmachen, gab ja so eine Pre-Show und so. Aber dass es dann so krank wird und Triple H hinter einer Leinwand steht, die dann um ihn rumfällt und er da was sagt, so, das habe ich in der Form nicht so erwartet. Ja.
Diese Arena, ne? Also dieser Aufbau.
Ja.
Also diese Leinwand tatsächlich, die dann so fällt und dann steht da halt der beleuchtete Triple H. Mit all der Ironie über halt so das, was man so sagt, dass er eigentlich gar nicht so doll diese Exposure immer will. So, naja, also.
Naja.
Da hat sich der Herr Chief Content Officer aber mal so richtig als Chief inszeniert, so. Ja. Und als Macher. Aber gleichzeitig denke ich mir, wer, wenn nicht er an der Stelle, so. Hm. Fand ich schon irgendwie geil und gut. Aber meine Fresse, war das ein Auftritt und meine Fresse, war das ein visuelles Spektakel vor allem. Mhm. Dieser Tron, dieses eierförmige Teil. Ich meine, ich habe die Arena vorher schon gesehen. Mhm. Die LA Clippers spielen da ja so.
Ja.
Seit,
neu, ne?
Die ja,
neue
Arena, ne? Seit diesem Jahr, glaube ich, erst, oder? Mhm. Ich meine ja. Seit dieser Saison, so. Seit letztem Jahr. Deswegen habe ich die Arena schon gesehen, aber zu diesem Zweck mit der Abdunklung, mit halt das, was da so ist und mit dieser Aufbaute, die sie dann halt hatten mit dieser Leinwand und so. Boah, das war schon, das war schon richtig, richtig fett und beeindruckend.
Und auch bevor die Leinwand fiel, hatte ich schon Gänsehaut, weil das Videopackage einfach so heftig war.
Ja.
Was ja auf die Leinwand projiziert wurde, auf vier Seiten. So,
ja.
Ne? Das hat mich schon umgehauen. Gleichzeitig war ich so ein bisschen enttäuscht von der Entrance Ramp. So, ich hab die wollten halt einfach die Arena noch voller machen als sowieso schon war. Und deswegen haben sie quasi hinter der Entrance Ramp auch Menschen hingesetzt, aber die Leinwand war halt schon sehr klein, so,
ja,
ne? Der Tron hinter den Wrestlern, wenn die dann reinkamen, so.
Ja.
Das hat mich ein bisschen gewundert, so, dass es ein bisschen klein war, aber der Rest der Show war natürlich eine völlige, ja, fast schon Überproduktion.
Ja.
So, ne? Also, das war sehr, sehr aufgebläht. Gar nicht negativ gemeint gerade so, erstmal, vorerst.
Wenn ich noch einen kurz wieder zurückspulen darf, ich meine, der erste, der zu sehen war Triple H, nach diesem wirklich fantastischen Intro, ne? Also dieses kurze Videopackage, in dem sie diese super krasse Canvas zeigen, was sie dann gemalt haben mit der WWE-Geschichte und
großartig.
So. Großartig. Und diesem, wie ich finde, wirklich sehr schönen Einfangen von dem, was sie da halt tun, so. Dem Geschichten erzählen eben und dem Einrahmen von, naja, es gibt hier Rollen, die verteilt werden, es gibt Helden und es gibt Villains, so,
ja,
und es geht aber um die Geschichte und wir wissen alle nie, was ist echt und was ist nicht echt, aber alles kommt ja irgendwo her und so, ich fand das richtig schön modern produziert, auf den Punkt und auch unpeinlich mit etwas umgegangen, was dem Publikum eh bewusst ist, so, dass nämlich klar ist, wie die Matches ausgehen, ohne ihn halt irgendwie, ohne sich selbst damit was aus der Hand zu nehmen, so, ohne dadurch sich selbst lächerlich zu machen. Ich finde, im Jahr 2025 ist ehrlicherweise ein bisschen lächerlicher, zu doll so zu tun, als wäre das nicht so. So, deswegen fand ich diese Art von, wir lassen den Vorhang einmal kurz aufwehen, aber danach machen wir auch weiter, wie wir sonst immer weitermachen, genau richtig einfach so, ne? Kultiviere deine Erzählkunst, wie du willst, aber so mystifiziere sie auch nicht wie ein Magier aufgrund von irgendwelchen althergebrachten Traditionen. Also für mich war das genau der richtige Take, um ein Publikum anzusprechen, das, wie gesagt, das eh weiß. So.
Ja, Vorhang sogar, ne, buchstäblich fallend dann im Endeffekt.
Ja.
So, ne? Du musst ja, wie gesagt, die NeuzuschauerInnen irgendwie da reinholen, so von Netflix jetzt irgendwie. Und dann ist es total gut, das bis zu dieser Grenze und ein bisschen drüber hinaus zu erzählen, was du da tust, so, ne? Weil vielleicht gucken das viele Leute jetzt auf Netflix, die vorher mit Wrestling nichts am Hut hatten oder nur ein bisschen, und da mit dem Gedanken reingehen, ja, das ist doch alles immer nur fake. So, ne? Das ist ja das typische Ding von vielen Laien, die einfach immer diesen Satz noch raushauen, den höre ich heute noch hin und wieder mal. Ja. So, so naiv er ist, aber ich höre ihn. Dieses Wrestling ist fake. Mhm. So, und was Raw hier gemacht hat am Anfang mit diesem Videopackage, nimmt dem den Wind aus den Segeln.
Finde ich
ganz
auch
einfach. Das ist voll der smarte Move.
Und es hat die Show an mehreren Punkten auch nochmal wieder aufgegriffen auf wirklich fantastisch. Also Michael Cole hat, glaube ich, den Job seines Lebens gemacht bei dieser Raw.
Sure.
Der hat so viele arschkluge, perfekte Sätze gesagt, so,
ja,
die trotzdem gar nichts von ihrer Emotionalität haben vermissen lassen, so. Also, ja. Michael Cole in der Triple H Era ist wirklich the greatest of all time.
Ist der Beste.
Das stimmt, wenn Pat McAfee das sagt. Ja. Nicht nur, weil sie irgendwie Buddies sind, sondern es stimmt halt einfach. Seit der, ich weiß nicht, ob er immer noch einen Knopf im Ohr hat, wo Triple H ihm Sachen sagt, so, aber seit er gefühlt halt einfach sich, seiner Liebe für das, was er da tut, weil sonst würde er es nicht so arschlange machen, einfach hingibt, so, und auf der einen Seite eben sich emotional in das Produkt fallen lässt und auf der anderen Seite all die wichtigen Statements liefert, für die er letztendlich auch bezahlt wird, die wichtig sind, um seinen Teil zur Geschichte beizutragen. Es ist wirklich einfach so gut, was der Typ als Erzähler liefert und wie er mich als Zuschauer an die Hand nimmt.
Ja, komplett, Mann.
Da gibt's später so einen eigentlich mein Lieblingsmoment, das ist der Beginn. Und generell hat er alle Matches zu Beginn immer sehr schön eingeordnet. Aber der Beginn von CM Punk und Seth Rollins, wo Michael Cole etwas tut, was, also ey, ich weiß nicht, wahrscheinlich kann man an einer Hand abzählen, wie oft das in einem WWE-Wrestling-Produkt nicht in so einer Behind-the-Scenes-Doku gemacht wurde. Der hat einfach den bürgerlichen Namen von Seth Rollins gesagt.
Stimmt,
Der hat einfach gesagt... Ne?
Ja.
Vor Jahren ein 11-jähriger Kobe Lopez, ja, großer CM Punk-Fan und da und hat dann diese Geschichte erzählt, die halt diese Storyline ausmacht.
Ja.
Und damit ist ja auch diese Grenze übertreten. Er hat gesagt einfach, ey Mann, das ist ein Dude, der heißt Kobe Lopez, Seth Rollins ist ein Künstlername, er hat gesagt, der hat das dann aufgenommen, der hat das nach diesem CM Punk so ein bisschen gebaut und jetzt haben sie damit halt ein Problem, weil das, was er professionell macht, ist halt irgendwie persönlich verankert und es ist ja auch, hat ja auch einen realen persönlichen Background. Das ist genau das. Das ist genau die Rechtfertigung auch, warum dieses Match der perfekte Main Eventer für diese Show war, die mit diesem Video-Package begonnen hat. So, weil diese Fehde genau die ist, die zeigt, guck mal, das, was wir hier machen, natürlich haben wir das inszeniert. So, und wir kämpfen nicht im Sinne von, wir wissen nicht, wer gewinnt, sondern wir erzählen eine Geschichte im Ring, aber diese Geschichte hat halt eine Basis und diese Basis liegt einerseits in dem, was wir erzählen wollen, was wir sagen wollen, aber andererseits eben auch in dem, was ihr realer Hintergrund ist und der reale Hintergrund ist hier unter anderem einer, den die Protagonisten miteinander haben und zwar seit Jahren, Jahrzehnten so und der reicht zurück bis in die Kindheit des einen, als der noch gar kein Wrestler war. So. Und das ist fantastisch, so. Und das geht halt nicht, ohne dass Michael Cole diese Mission halt aufnimmt und es halt dann, dann nochmal den ZuschauerInnen so präsentiert und so darlegt. So, das war einfach eine richtig schöne, wie gesagt, an die Hand nehmen, richtig schönes an die Hand nehmen und reinführen in die Geschichten, die da so drin stecken. Mag ich sehr, diese Art, mit dem Produkt umzugehen und dem, was Wrestling als Kunstform am Ende halt ist.
Nie war Michael Cole wichtiger, wahrscheinlich, als bei so einem Ära-Wechsel wie diesem. So, ne? Da hast du vollkommen recht. Ja, ist gut, dass du es würdigst. Wie unschätzbar wichtig Michael Cole ist. Und dann aber auch im Kontrast und im Zusammenspiel mit Pat McAfee, der das gar nicht macht, sondern der eine ganz andere Rolle erfüllt, so, ne? Nämlich die emotionale Ebene auf einer, ja, recht fast schon kindlichen Art und Weise, so, ne? Dass
Voll.
Du quasi einfach mit über Pat McAfee diese, ich finde gerade kein anderes Wort, aber kindliche Begeisterung einfach so nach außen trägst.
Der ist Fan.
Und der steckt an.
Ja.
So, ne? Der steckt an, ob du jetzt 13 bist oder ob du 33 bist. So, das ist so ein geiles Pairing, diese beiden irgendwie in ihrer so unterschiedlichen Art und gleichzeitig aber auch dieser authentischen Freundschaft, die dahinter steht, weil das kannst du nicht inszenieren. Die sind wirklich so so dicke miteinander. So ein ungewöhnliches Paar irgendwie. Und deswegen, ich habe mich so gefreut, dass Pat McAfee auch jetzt dafür wieder da ist, so, weil Voll. Das könnte niemand besser im Zusammenspiel mit Cole machen.
Ja.
Ja. Geil. Gleichzeitig kennt man Pat McAfee vielleicht auch gerade in den USA oder so, und dann ziehst du damit auch nochmal ein paar Leute und so. Ah, Es wurde natürlich mit Stars gefickt, so an jeder Ecke.
Ja.
Kriegst du einen Blowjob von irgendeiner Legende als Zuschauerin, so. Es waren halt alle krassen Motherfucker da, so, ne? Rock, Hogan, Undertaker, die können wir auch mal gleich alle durchgehen. So, das, ja, also war. Genau, also sie haben schon einfach wirklich, wirklich krass aufgefahren, und sie haben ja auch irgendwie die Executives gezeigt von Netflix und so. Das heißt, diese Corporate Spirit wurde schon sehr gefeiert. Mhm. Es ging schon auch teilweise ein bisschen weg vom Wrestling-Produkt und hin zu, ja, diesem Corporate Entertainment-Ding, so, ne? Ja, ist eine Entscheidung, die man getroffen hat, weiß ich nicht. So, ja.
Das, also. Phasenweise war das schon doll eine große Marketingmaßnahme für Netflix. Also ich weiß halt nicht, wie viele Leute sich jetzt wegen WWE Netflix holen, so. Mhm. Aber es scheinen ja doch genug zu sein. Ich kenne die Zahlen nicht so, gerade in den Staaten und so.
Ja.
Aber die haben ja schon wirklich sehr deutlich gemacht, dass das eine wichtige Partnerschaft ist und dass Netflix total die große Rolle spielt und bla. Und ich glaube das auch, ich glaube schon, das schon mal vorweggenommen, und wobei das jetzt auch kein Hot Take ist, den wir nicht schon vorher, als der Deal dann irgendwann mal unter Dach und Fach kam, besprochen hätten. Aber also ich glaube schon, dass das eine Zäsur ist und wirklich legit eine neue Ära einleitet, weil man eben ganz andere Möglichkeiten für Dinge hat.
Vielen.
Und dessen ist sich die Wrestling-Welt, glaube ich, auch sehr bewusst. Weswegen man schon wirklich viel Zeit und viele Worte in da rein investiert hat, halt einfach auch Netflix ein bisschen den Arsch zu pudern, ne?
Ei.
Und zu sagen so, ey Mann, das ist so geil, dass wir jetzt Netflix haben und dass wir das jetzt zusammen machen und so.
Ja.
Ich meine, das Logo ist ja basically der Raw-Schriftzug eingerahmt vom Netflix-N, ne?
Mhm.
So, das heißt, wir haben eine wirklich sehr enge Partnerschaft, zwei Marken, die sich offensichtlich miteinander verbandeln wollen, so.
Mhm.
Und einem das halt echt mitunter ein bisschen doll unter die Nase gerieben haben. Komm, sagen wir, wie es ist.
Natürlich, auf jeden Fall. Ich meine, WWE kriegt irgendwie 5 Milliarden oder was von dem ersten Deal jetzt,
was
oder
weiß
so.
Ich denn, ey?
Plus sonst was noch so, und ja, dann wäscht eine Hand die andere, und deswegen steht da dann irgendwie so ein Fluffy-Comedian irgendwie im Publikum noch, der eine Netflix-Show hat, so, und wird dann präsentiert und so. Also da war schon sehr viel Weggehen auch wirklich vom Wrestling-Produkt und hin zu, wie du es richtig sagst, Marketing für Netflix, so.
Ja, ja.
Einfach ganz klar.
Von den Promis, die gezeigt wurden im Publikum, war ja, ja auch so, jeder Dritte oder so hatte dann gerade irgendwie eine neue Serie oder einen neuen Film oder so auf, ja, Netflix, ne?
Ja.
Ein paar waren dann auch echte Promis. So,
ja.
Aber also, ja, total, also super viel Inszenierung und super viel Werbung letztendlich auch drin. Ich meine, der Ring ist auch gespickt mit Werbung.
Mhm.
Und damit werden wir dann auch wieder bei der Optik. Wir haben jetzt eine richtig krasse Unterscheidbarkeit auf einmal von SmackDown und Raw, ne?
Voll.
Bei SmackDown ist seit diesem Jahr die Matte blau und bei Raw ist die Matte schwarz.
Und nicht mehr heilig. Gunther war nicht da, dazu komme ich später.
Dazu später auch noch, ja, genau. Also aber man erkennt jetzt wirklich sofort, bei welcher Show man sich befindet.
Ja, sehr.
Ich finde es gut.
Generell auch sehr viel Rot, so. Genau, ich habe eben noch mit meiner Freundin hier ein paar Ausschnitte geguckt, so, und sie sagte so, Gott, da ist sehr viel Rot. So, ist die Show irgendwie rot? Also steht das so? Und ja, also ne, sie hat keine Erfahrung mit Wrestling, so, aber fiel halt direkt, diese Farbe fiel direkt auf.
Mhm.
So. Und das ist, glaube ich, nicht immer so krass gewesen bei anderen Raws vorher so. Es gibt ja sogar, die Sitze oben hatten ja sogar rote Lampen.
Ja.
So rote Leuchten.
Ja.
Und so immer, was weird aussah. Das sah so ein bisschen aus, wenn sie leer sind.
War aber für so dunkle Segmente halt krass, ne? Wenn da so Lichtshow-Stuff gemacht wurde mit, also durch die ganzen Sitzplätze durch.
Ja.
Während der eigentlichen Matches war es weird, ja.
Ja, voll. Ja, genau, die Unterscheidung ist da. Es gibt andere Refs-Shirts, so, die sind aber durchgehend. Also ich habe auch schon NXT New Year's Evil heute geguckt, und da waren die Refs auch so angezogen.
Darüber müssen wir die Tage nochmal sprechen, auf jeden,
ja,
Fall, über New Year's Evil.
Ja.
Das würde heute den Rahmen sprengen.
Aber war halt interessant zu sehen, dass das jetzt generell das neues Ref-Outfit ist.
Ja, finde ich aber auch gut. Mochte ich.
Mochte ich auch, ja. Genau.
Ich mag halt so dieses visuelle, so, wir betreten jetzt eine neue Ära, und dass das eben nicht nur für Raw gilt, sondern sich durchziehen soll, so, ne? Ja. Weil SmackDown ist ja im linearen Fernsehen geblieben, so.
Ja.
Aber das, dieser Eintritt in die Netflix-Ära, der macht halt etwas mit dem Produkt selber und dem Selbstverständnis, glaube ich, auch von WWE. Mhm. Und auch der Möglichkeit eben, wie man erzählen will. Denn was wir auch nicht vergessen dürfen ist, das Royal Rumble, was ja auch schon in 3 Wochen ist, wird das erste WWE-PLE, das für jeden und jede, außer in Deutschland, super easy bei Netflix frei empfangbar sein wird, ne? Die Dinger, also vor allem die PLEs, haben auf einmal von 0 auf 100 eine viel krassere Reichweite als vorher hinter all den Hürden, hinter denen sie vorher versteckt waren. Also ich meine, überleg mal, die Pay-Per-View-Zeit, ja, wo so ein Ding $50 gekostet hat, völliger Quatsch, so. Dann danach die Network-Hürde, was halt eben sehr, sehr eng war.
Just
dann,
9.99.
Genau, dann Peacock, was halt ein, also in den Staaten durchaus relevanter Streaming-Dienst war, aber halt schon ein Sonderweg. Und jetzt hast du halt aber mit Netflix quasi mehr oder weniger die Mutter aller Streaming-Dienste. Und da ist das jetzt weltweit einfach live, direkt, sofort am Start und kann geguckt werden. Das wird einfach nochmal ein ganz anderes Event, dieses Royal Rumble vor allem.
Keine Ahnung, ob du Scheiße laberst. Also ist das wirklich so? Sind die PLEs alle jetzt?
Ja.
Netflix? Alle?
Ja.
Ja, weil wenn das so ist, heftig. Und das ist so anscheinend.
Ja. Also witziger war, also ne, irgendwie haben sie es bei dieser Raw gar nicht so thematisiert, dass das so wird, aber das ist doch so, oder nicht?
Ja, Mann, ey.
Naja, egal.
Ja.
Cenas letzter Rumble und so, das Ding wird groß genug, darüber reden wir ja auch noch gleich.
Cenas letzter Rumble, ey. Ja. Genau, aber also, ne, zu dem ganzen Pomp und so, ja. Das habe ich auch so ein bisschen, wenn ich mich mal so umgehört habe, mit ein paar Leuten geredet und so, wird das immer gerne kritisiert, so eine Show, also so ein ja. Aufblähen einer Show, ne, mit vom Wrestling weg Geh-Elementen und so, ne, das ja, gleichzeitig, also ich bin da so ein bisschen entspannter, was das angeht, weil ich denke halt immer auch an die Benefits davon, so gleichzeitig, was das so bedeutet, so irgendwie, ne, also das ist halt Teil des Businesses, so, wir sind halt nicht in irgendeiner rein kompetitiven Sportart oder so, ne, es ist halt ein fucking Entertainment-Produkt, so, und das heißt, du musst auch mal hin und wieder einen Rimdrop geben bei irgendeinem Executive bei Netflix oder so, wenn du jetzt irgendwie so einen Deal hast oder so, das ist dann jetzt mal so, das wird sich auch wieder einpendeln, das war jetzt wichtig für den Anfang, man musste sich präsentieren, man musste sich ja auch einem neuen Publikum zeigen, es gucken ja auch irgendwelche Leute jetzt einfach mal vielleicht Wrestling, die einfach in die Marketingmaschinerie gekommen sind für diese Raw-Episode jetzt.
Ja.
Und dann willst du dich natürlich auch als was Großes, Fettes vorstellen. So. Und dann ist halt so eine Leinwand, die da runterfällt und Triple H da einfach entkorkt. Irgendwie auch irgendwie was Besonderes und Großes. So, ne? Und dann siehst du auf einmal John Cena und denkst, heftig. So. Und siehst du Hulk Hogan, komm mal später zu. Mhm. Und so, das heißt, ich verstehe, warum die das machen. Und es im Endeffekt ist das gut für alle Beteiligten vermutlich. Ja. So. Nick Nemeth hat da auch, ne? Dolph Ziggler hat da was Schönes zu getwittert auch irgendwie so, dass das halt einfach ein großer Moment für Wrestling ist und so. Und je größer Wrestling wird, je mehr Menschen Wrestling sehen, desto wichtiger und erfolgreicher können oder desto einfacher haben es irgendwie Wrestler und Wrestlerinnen so auf der Welt, weil der Sport an sich größer wird und alles so. Also da steckt so viel hinter, deswegen nehme ich das in Kauf und ich nehme es gerne in Kauf, weil ich kriege ja auch in dieser Show, wie bei dieser Raw jetzt zu sehen, auch heftiges Wrestling. So, da waren halt für mich so 3 richtig gute PLE-würdige Matches bei. Es gab einen wichtigen Titelwechsel, es gab entscheidende Progression in der Main-Storyline um so Bloodline. Ja. Also da passierte ja was. Da war ja auch richtig viel WWE-Wrestling-Content, so, der sich nach vorne bewegt hat. Und dann ist das auch cool.
Nicht nur das, ne? Also man hat ja sogar über Wochen, wenn nicht gar Monate hinweg, diese Programme, diese Storylines auf dieses Datum hin kulminieren lassen. Mhm. Das sind ja nicht irgendwelche 4 Matches. Ja, es waren in 3 Stunden 4 Matches. Mhm. Oder 5?
Boah. Ich glaube 4.
Können auch 5 sein. Hier Uso McIntyre war auch noch dabei und so.
Hier Lift. Ne, es waren 4.
Okay.
Das ist nicht besonders viel.
5. Crowd gegen Hogan.
Das war kein Match, das war
ein Squash.
Genau. aber das sind ja alles Sachen, die man sich herausgepickt hat, die für so eine Debütshow gut funktionieren, die eine Geschichte haben, die es wert ist, erzählt zu werden in so einem Videopackage vorher, die eine Geschichte haben, die man auf Basis dieses Videopackages, was du vorher zeigst, dann in ein Match tragen kann, um halt zu zeigen, was das halt so ist, dieses WWE im Jahr 2025 so, wie dieses Wrestling erzählt und funktioniert. Und da waren so schon so ein paar Sachen drin, die fand ich geil und bemerkenswert und hoffentlich wegweisend für das, was in Zukunft so passieren wird. Nee, das war schon eine sehr, also so als Fazit mal gesprochen, eine sehr gewissenhaft für den Effekt, guckt mal, falls ihr nicht gemerkt habt, wie krass und riesig und hochwertig und spektakulär und mitreißend dieser Shit ist, den wir hier in den letzten Jahren aufgebaut haben. Das sind wir gerade. Das können wir jetzt. Wir zeigen euch das mal alles. So fett, wie wir gerade können. So, das war halt diese Show. So richtig mit so einem Knall reinkommen.
Ja.
Und natürlich entspricht das nicht dem, was wir die letzten Wochen und Monate besonders wertgeschätzt haben am WWE-Produkt als Wrestling-Fans. Das kommt wieder. Da bin ich mir 100%ig sicher. Aber das war halt die Visitenkarte, die dir im Kopf bleibt. Denn natürlich kannst du nicht in der Debütshow zeigen, dass du tiefes, langfristiges Storytelling machen kannst. Naja, doch, kannst du schon mit den Packages, die sie gemacht haben und den Dingen, die das halt so erzählt. Nur du brauchtest, glaube ich, dieses ganze große Drumherum, all die Leute, die da waren, all diese Inszenierungen, all die spektakulären Bilder, auch eine der modernsten Arenen der Welt, Drohnenflüge, Pyro, bla bla bla, weil du halt willst, dass einfach die ganze fucking Presse auf der ganzen Welt davon erzählt, was da halt ist und Leute sich das dann angucken, was da kommt. So. Und was das angeht, ne, das war keine Show, die vorrangig für die Leute gemacht wurde, die eh schon dabei sind. Das ist eine Visitenkarte für Leute, die sie wiederholen wollen oder die sie überhaupt gewinnen wollen. Und dafür war das schon ein ziemlich fettes Ding.
Ja, schön gesagt, kann ich so unterstreichen. Ich glaube hauptsächlich für Leute, die sie gewinnen wollen.
Mhm.
Nicht unbedingt wieder gewinnen wollen, so, aber ich glaube wieder gewonnen wurden die meisten, ehrlich gesagt, die letzten Jahre. Also ernsthaft so.
Mhm.
Wer steigt denn jetzt auf einmal ein und war die letzten 2 Jahre genervt so? Weißt du, also ich glaube, ja.
Ich kenn einen.
Ich glaube, du kriegst wirklich super, super viele neue ZuschauerInnen jetzt mit dieser Premiere, so zwangsläufig naturgemäß wegen des Portals, so, aber auch halt eben wegen dieser Show, so, ne. Nostalgiker kriegst du ja sogar, ne. Dafür sind ja irgendwie so Hogan und Undertaker und so, solche Leute da.
Ja.
So, ne.
Das meinte ich mit wiedergewonnen.
So. Cena.
Darum diese Namen halt so, die jeder schon mal gehört hat.
Mhm. Ja. Und dann hast du halt noch wirklich die wichtigsten Fäden der letzten Monate halt so.
Ja.
Und da kriegst du halt die Leute, die es eh schon gucken, natürlich, und hältst sie bei der Stange so.
Ja.
Das, ne, die kulminierten, das, was da kulminiert ist, das war ja das, was mich auch interessiert hat, einfach am meisten so. Ne?
Ja.
Vor allem halt das Main Event, so, Punk gegen Rollins war für mich der Hauptfokus. Tribal Combat ja auch irgendwo so, und dann war es für mich auch interessant zu gucken. Also, ne, Überproduktion und, was heißt Überproduktion, ne, aber heftige, krasse Produktion ist die eine Sache so, aber dann ist es ja auch für mich immer sau interessant zu gucken, wie die WrestlerInnen in dieser Produktion positioniert werden.
Mhm.
2 Positivbeispiele zum Beispiel, Rhea Ripley hat halt einen Titel gewonnen, so, hat dann noch ein, Arschpudern vom Undertaker gekriegt, ob es nötig ist, sei dahingestellt, aber es ist ein Statement, so, es ist krass, wenn der Undertaker quasi dich mit dem Motorrad begrüßt. Bucketlisting für mich.
Würdest du dem Undertaker die Hand geben?
Oh, ich weiß nicht, ob er sie gewaschen hat, nachdem er Trump geschüttelt hat. Keine Ahnung.
Der Trump den Arsch abgewischt hat.
Ja, wahrscheinlich. Vielleicht ein Fistbump und dann nochmal Ein Full Nix?
Wo man fairerweise sagen muss, Rhea Ripley hat ihm ja auch nur einen Fistbump gegeben, insofern alles gut.
Stimmt. Oder auch dann eben Solo Sikoa, so, ne? Weil Solo Sikoa ist für mich so ein Ding.
Ja.
Solo Sikoa hat diese Show eröffnet als Wrestler.
Ja.
Ne? Also das erste Match quasi gehört Solo Sikoas Entrance.
Wichtig.
Und das ist schon auch was, wo ich mir denke, krass, das ist fett. Weil ich hätte mir, also hätte ich es vorher tippen müssen, ich hatte gesagt, du eröffnest das Ding mit Roman Reigns. So, der kommt raus. Und das hat mich dann voll gefreut für Solo Sikoa, der seit 5 Schissen dabei ist, so.
Ja.
Irgendwie. Genau, und das, solche Sachen gucke ich mir dann halt auch an auf einer Meta-Ebene, so wie die Produktion sich eben auf die Charaktere auswirkt. So. Und ja, das finde ich schon sehr interessant und sehr, sehr würdig dann auch für viele. Für manche tut es mir auch, Jey Uso auch so ein positives Beispiel. Alter, diese Entrance von Jey Uso, was passiert denn da alles?
Ja, Mann.
Die war so lang, da waren Drohnen eingesetzt für ihn. Pat McAfee kriegt einen Yeet-Gasmus.
Travis Scott kifft einfach.
Das ist so geil.
Ich musste nochmal zurückspulen, gucken, ob ich das wirklich gerade richtig gesehen habe, dass der Typ einfach gerade vor einem Millionenpublikum auf Netflix gar kein Problem damit hat, genüsslich zu kippen. Aber ey, ja.
R-Truth hat auch schon geraucht.
Es war halt in Kalifornien, ne? Also da ist ja legal. auf dem deutschen Markt auch. Warum wurde es dann bei uns nicht gezeigt?
Stimmt.
Achso, im Free TV ging. Stimmt, okay, ne, dann ist ja in Ordnung.
Ja.
So, dann gehen wir aber mal in die Show selber rein. Also, Triple H ist raus. Die Halle wird dunkel.
Ja.
Und der nächste kleine Pop kommt. Um Himmels Willen. Also, wenn der Intuit Dome mal ein Dach hatte, danach hatte er keins mehr.
Ist krank, oder?
Nachdem die Musik von The Rock ertönte. Alter Schwede.
Ey. Also, ne, wie eröffnest du eine Show größer als mit dem größten verfügbaren Menschen für diesen Spot? So einfach, ne? Das ist The Rock, Mann, so, ne? Also wir haben, The Rock ist halt, wann ist er zurückgekommen jetzt irgendwie? Vor einem Jahr oder so?
Ja,
das ist das erste Mal so richtig zurückkam.
Ich meine, das fette Dings. Ungefähr um diese Zeit jetzt war letztes Jahr halt diese Road to WrestleMania Kickoff Show, so Rumble, dies, das, bla bla bla. Ja.
Und der kam ja schon mal irgendeiner Random Raw oder so.
Ja, genau, so im Dezember oder sowas.
Und das ist, ja, das ist halt nach wie vor einfach so eine krasse Nummer, dass man The Rock halt für wieder vor der Kamera zeigen kann, weil der müsste das ja auch alles gar nicht machen, so, ne? Das ist glaube ich, immer noch der umsatzstärkste Schauspieler oder so.
Whatever.
Bestverdienste oder so. Es ist einfach, er ist so groß. Und wenn du natürlich dann The Rock bringen kannst und ihn bei so einem Ära-Wechsel bringst, dann ist das natürlich das Größte, was du tun kannst. Und dann machst du es auch am Anfang. Und dann hast du die Leute an der Stange und so. Du weißt, da kommt irgendwie noch John Cena am Ende und so. Diese Namen, die du da hast, so, das ist so pompös.
Ja.
Oh, ja, da steht The Rock da, Alter.
Und dann steht The Rock da. Und genießt so Gänsehaut und all das.
Rock kriegt Gänsehaut, wenn er irgendwie einen Burger bestellt hat oder so. Immer.
Ich weiß nicht, ob der nicht einfach vorher ein Eisbad nimmt oder so einen Scheiß.
Bei NXT kommt da rein, kriegt Gänsehaut. Warum, Mann?
Ja. So. Vielleicht hat er die Haut einfach immer, man weiß es nicht genau. Aber irgendein Mittel werden sie ja haben, dass er jedes Mal Gänsehaut hat, wenn er rauskommt.
Dwayne The Guns Johnson. Ja.
Kommt halt raus, slightly unrasiert, leicht angegraut. Irgendwie auf eine gewisse Art menschlicher als manch anderes Mal. Auf eine andere Art halt, wie siehst du halt aus, Alter? aber halt schon als Corporate Rock, ne? Schon als Mr. Dwayne Johnson, Member of the Board. So. High Chief of TKO.
High Chief TKO, ja.
Tihu.
Tihu, ja. Stimmt, Yeah ist Texas.
Ja.
Okay.
Das kam später noch. Andere Leute.
Wie wir immer über die ganzen Redneck-Ficker immer rumreden, gerade schon. Wir bauen unsere Takes zu Hogan und Taker und so bauen wir so ein bisschen als Main Event für diese Episode auf.
Das sind einfach Cliffhanger.
Ja.
Kann sein, dass manche Leute nur deswegen überhaupt diesen Podcast angemacht haben. Ich glaube,
Sven zum Beispiel 100% will nur unsere politischen Texte zu Hogan gleich haben.
Aber also, dann ist The Rock halt da und sagt all die Corporate-Sachen. Also, ne, Triple H hat sich ja sehr kurz gehalten, so, finde ich. Und auch gut so und auch richtig so.
Ja.
Und The Rock macht dann sehr viel Corporate Bla, weil man ihn es wahrscheinlich eher noch verzeiht. Repräsentativer Job einfach wie bei so einer, weiß ich nicht, Awardshow oder sowas, weißt du? Ich danke den und den und den und den und den und den.
Ja.
Aber für den geneigten Wrestling-Fan, der das Produkt verfolgt hat, macht The Rock halt schon etwas durchaus Interessantes. Er würdigt und bedankt sich bei Cody Rhodes.
Koderische Rotz.
Und sagt, er macht einen super Job, seit er Champ ist. Und geht noch, naja, zu ihm hin und gibt ihm eine Umarmung. So, und Cody nimmt das ein bisschen. Also Cody reagiert kayfabe da drauf. So, mag ich mal behaupten an der Stelle. Auf Corporate Rock. Aber ja, wie gesagt, The Rock gibt erstmal den professionellen Kayfabe Rock, abgesehen von einem Gruß an Mama Rhodes. ignoriert er halt mehr oder weniger die Tatsache, dass sie sich bis April letzten Jahres halt einfach noch blutig geschlagen haben. Literally. So. Hat das was mit dir gemacht? Also, weil natürlich gibt's darauf Backlash und Leute finden das kacke und sehen da mangelnde Kontinuität drin und so weiter und so fort. Aber wie siehst du das?
Wir haben hier keine normale Wrestling-Fehde zwischen The Rock und Cody Rhodes. Das ist keine normale Wrestling-Fehde zwischen zwei aktiven Wrestlern, die das so machen. Die haben Funktionen. Also auch, ich bin jetzt rein Kayfabe bei den Charakteren so, ne?
Ja.
Das ist jetzt nicht so Metaebenen-Shit. Die haben Funktionen. So, The Rock kam ja raus als The Final Boss. Also in der ganzen Fehde mit Cody und damals und so Anfang des letzten Jahres. Er kam ja raus als Final Boss, als Chief of TKO, gleichzeitig aber auch als Wrestler, so als Samoaner, als High Chief. The Rock ist ja super mehrdimensional aufgestellt. Er ist ja, verkörpert ja 4, 5 Dinge so gerade irgendwie. Und ich habe mit dieser ganzen Geschichte echt gar kein Problem gehabt jetzt so, weil das jetzt einfach eine Rolle ist, die The Rock gerade annimmt, die völlig zu seinem Charakter passt. Der ist jetzt gerade da als TKO-Boss, der gerade diese Netflix-Geschichte da einleitet. So. Und dann kommt er da raus und macht das, was er in seiner Position macht, nämlich Leuten danken. Er hat da vor den Netflix-Leuten gedankt, so, hat irgendwelche Namen genannt. Dann steht da der Champ, das ist halt gerade Cody Rhodes. So, und dann dankt er ihm. Ey, was das jetzt irgendwie für Implikationen für die Zukunft hat oder so, wenn The Rock ihm mal vielleicht wieder irgendwie in einem anderen Kontext gegenübersteht oder so, schaue ich mir dann an, so. Aber jetzt in dieser Phase war das für The Rock, für den Charakter oder für das, was er alles gerade verkörpert, vor der Kamera und hinter der Kamera, für mich irgendwie voll okay. So. Ich habe damit kein Problem gehabt. Und unterstützt wurde das kein Problem damit haben von Codys Reaktion tatsächlich auch. Der war halt so, der stand halt im Publikum mit seinem Anzug, hat sich das angehört, wie er irgendwie Props kriegt so von The Rock so und hat so, ja danke, hat so Politiker-Cody gemacht so, so Witze, dieser Witz über Mama Rhodes hat er so weggelächelt so, so ne, das ist so wie bei so einer Oscar-Verleihung, wo man irgendwie so ein bisschen geroastet wird oder so und dann so ein bisschen lächelt und sowas, das hat Cody Rhodes gemacht. Also ich glaube, diese beiden können jetzt auch innerhalb von einer Raw in 5 Monaten mir direkt wieder einfach irgendwie eine Blutsfeder geben, so, und ich würde das glauben. Weil das ist halt eben keine normale Fehde zwischen zwei aktiven Wrestlern im Roster, so. Ich hatte damit wenig Probleme, muss ich sagen. Währenddessen hat mich das gar nicht gestört. Diese Amnesie, die so über Social Media gerade gesagt genannt wird. Ich habe das Wort Amnesie ganz oft gelesen.
Das ist wirklich so ein übertriebenes Wort dafür.
Weiß,
also wirklich jetzt,
weiß,
so, ne? Ignoranz finde ich ja noch okay, aber Amnesie, Digga. Chill mal.
Das finde ich halt, das ist halt, ja, Mann. Diese Amnesie wurde halt irgendwie auch ein bisschen oder der wurde entgegengewirkt, indem er eben diese Mama Rhodes Line gebracht hat.
Ja.
So, weil das ist wichtig. Das muss er nicht tun in dieser Nummer. Das ist nur für Leute gedacht, die das Produkt das letzte Jahr über verfolgt haben. So, das ist nur dafür. Und das ist aber auch wichtig, dass es nur dafür ist, weil das zeigt mir, dass es eben keine Amnesie ist oder so. Dass sie das bedenken. Das ist bewusst so in Kauf genommen, dass Rock jetzt so mit Cody umgeht. Kein Problem mit. Und kleiner Side-Fact noch, das wissen jetzt die wenigsten, du weißt es auch nicht, weil du New Year's Evil noch nicht gesehen hast. Das kann ich aber schon mal sagen. The Rock geht in seiner NXT-Promo bei New Year's Evil genau darauf ein. Mhm. Also er spricht genau das an und auch wieder mit so ein bisschen, mit so einem heelischen Ton geht er darauf wieder ein und sagt halt irgendwie, ja, oh, damals haben alle Leute gesagt, oh, The Rock, Mann, warum bist du so böse zu Cody? Sei nett zu ihm. Oh, und jetzt, ein Jahr später, sagen alle, oh, Rock, warum bist du auf einmal nett zu ihm? Sei böse zu ihm. So. Und er nimmt das alles nicht so ernst. Und genau, so sollte man das tatsächlich, glaube ich, aufnehmen.
Ich bin da 100% bei dir. Also das mit den verschiedenen Rollen, die The Rock eben auch als Figur vor der Kamera hat, ne? Mhm. Auch in Kayfabe, ist der Schlüssel dazu im Endeffekt, so. Mhm. Und ich finde, er hat es auch mit der Suffisanz gesagt, die klar macht, was er da gerade macht. So, ja. Hat er gesagt so, ey, wir haben diesen Cody, der ist ein fantastischer Champ, der macht das super. In Klammern hätte er halt eigentlich nur noch hinzufügen können, der verdient mir halt einfach einen Arsch viel Geld, mir doch egal, ob der ein Pisser ist oder nicht. So, wenn er kein Geld verdient, verprügel ich ihn wieder. Kann schon sein, dass mir der Roman mehr Geld verdient hätte, aber ich muss halt die Champs nehmen, die ich hab, Klammer zu.
Und grüß mir deine Mutter.
So, also weißt du,
ja,
so.
Ja.
Und dann geht er halt dahin und dann liefert er das Foto, damit die Leute halt drüber reden. Das ist doch sein Job, so. Genau das. Ja. Leute reden darüber, hey, The Rock, Mann, er hat Cody umarmt, hat er alles vergessen oder so. Ein Scheißdreck hat er. So, und er hat euch was zu reden gegeben. Das ist nämlich auch Teil seines Jobs, so.
Ja.
Und für diese Netflix-Inszenierung ist es völlig richtig und cool, nach dem skandalösen, also wirklich unvorhersehbaren Full Heel The Rock letztes Jahr und der Sensation, die das für die Wrestling-Welt war.
Der hat Cody blutig geschlagen vor seinem Tourbus.
Ja. Also während er halt einfach einer der größten Hollywood-Stars des Planeten ist. Und dann hat er sich benommen wie der letzte Assi so.
Ja.
Es ist völlig richtig, dass er für das Netflix-Debüt halt als professioneller Grüßonkel rauskommt. So. Und all seinen Charme ausspielt.
Ja.
Aber eben mit dieser schlitzohrigen Suffisanz, die so ein The Rock im Unterton hat, die ihm, ich bin voll bei dir, morgen wieder alles erlaubt, auch anders zu sehen. So, ja. Weil die persönliche Meinung zu irgendetwas von The Rock hat während dieses Auftritts überhaupt keine Rolle gespielt. So.
Ja.
Ne, weder der Figur The Rock noch des Menschen Dwayne Johnson. Da ging es nur um krass, heftig, danke, wir sind geil.
Ja, so. Exakt, sein Job.
Das ist sein Job, Hype Man.
Ja.
Und
ja.
Er hat delivered.
Ja.
So.
Sehe ich auch so. Ja.
So.
So.
Match genau. Nummer 1.
Ja.
Solo Sikoa ist der Erste, der rauskommt.
Ja, wie eben schon gesagt.
Du hast es schon gewürdigt. Ein geiles
Statement für Sikoa, so dass er halt das Ding eröffnen kann.
Also, wenn ich der Show eines vorwerfen will, dann halt ehrlicherweise das, dass Solo Sikoa der einzige wirkliche Jungstar ist, der so richtig so als neues Gesicht dort gehighlightet wurde in einer aktiven Rolle. Alle anderen sind halt schon wirklich so Leute im besten Wrestling-Alter.
Ripley.
Ja, aber Ripley ist halt wirklich schon 3 Jahre durchetabliert. So. Mhm. Egal, aber es ist schon, also es ist wirklich geil. Solo Sikoa, das kannst du dem nie wieder wegnehmen. Der ist bei der ersten Show einer neuen Ära für WWE der Erste, der als aktiver Wrestler zum Ring kommt. Das ist einer der neuen Generation, ganz stellvertretend, der trägt zusammen mit Roman Reigns die eine der 2 wichtigsten Storylines gerade.
Ja.
So, das ist schon geil für ihn.
Ja.
Ist aber auch geil für Roman, weil du hattest dann den Rock Pop, der war gigantisch.
Mhm.
Du hattest dann Solo Heat.
Ja.
Und die Buhrufe dafür, glaube ich, für ein Publikum, das die Rollen nicht kennt, schon wichtig zu wissen, okay, da wird jetzt nicht jeder abgefeiert, okay, es gibt hier Leute, die sind richtig scheiße, warum ist der jetzt scheiße?
Es gab so laute Fuck You Solos Chants.
Oh yeah.
Ja.
Und dann, als Romans Musik wieder hittet, gibt's dann wieder einen richtig lauten Pop. Und ich glaube, wenn Roman nach Rock gekommen wäre, dann wäre der Kontrast nicht so.
Guter Punkt.
Nicht so da gewesen, so, sondern es wäre halt einfach noch eine laute Entrance gegeben. Ja. So war das halt schon noch mal ein bisschen geiler.
Ja.
Das mochte ich schon ganz gerne. Plus, für mich wiederum als jemand, der mit dem Produkt vertraut ist.
Bist du?
Durchaus, ein klein wenig. Hatte ich in der Zwischenzeit halt schon noch die Möglichkeit, mir zu sagen, ah, warte mal. Solo ist alleine rausgekommen.
Mhm.
Das finde ich für dieses Tribal Combat Ding, in dem alles erlaubt ist und jeder mit reinboxen darf und so. Und wie er halt sonst immer in Begleitung seiner Goons rumläuft. Schon auch
geil, weil erstens das ihn nochmal exponiert und zweitens das aber auch diesem Tribal Combat und diesem Match eine andere Bedeutung gibt. Also das hat mich sowohl aus dem Show-Aspekt überzeugt, ihn rauszuschicken, und ich fand's geil als Geste so, ja. Meta-Ebene wie auch Show, als auch auf der Storyline-Ebene. Also voll die gute Entscheidung, weil instinktiv ja. hätte ich, genau wie du gesagt hast, klar schickst du Roman als Ersten raus, so. Ja. Nee, viel geiler es nicht zu machen. So. Mega gut. Mega gut.
Ja, voll, Mann. Naja, und dann haben die halt auch einfach delivered, ne? Also einfach ein geiler Tribal Combat Match.
Ja.
So, was ist los? Also eigentlich ein bisschen das, was ich erwartet habe, so.
Ja.
Ich habe Kevin Owens nicht erwartet, das war ein bisschen überflüssig. Also ich brauchte Owens in dem Match nicht, generell so. Hätte man auch an einer anderen Stelle irgendwie etablieren können, dass dieses Match noch kommt beim Rumble.
Beim Rumble?
Nee.
Nee.
Die treffen sich.
Rumble haben wir Cody gegen Kevin Owens.
Wo treffen sich Cody gegen Owens denn?
Rumble.
Ach so, Rumble, ja, dann
die
ist
haben,
doch
Rumble. Die haben Rumble.
Das meine ich, genau, ja. Dass man das so ein bisschen promotet. Ach so. So.
Ja, ja.
Genau, ich hab da jetzt irgendwie Owens nicht gebraucht. Es hätte mir gereicht, wenn das im Bloodline-Business bleibt, allein so. Aber ja, es war ein geiles Match. Also ich finde, ey, Mann, Solo Sikoa ist so underrated als Wrestler.
Ist so.
Der ist wirklich gut, solche. Wir haben das vor Monaten schon gesagt, wie krass anspruchsvoll diese Rolle von Solo Sikoa ist, die er gerade trägt, so, ne? Dieses Spiel zwischen irgendwie manchmal so ein bisschen witzfigurig sein, dann aber wieder total tough und ernst sein, dann aber auch wieder stark im Ring sein und so, der kombiniert so viel und zieht halt eben genau diesen Heat, der heute vielerorts so selten geworden ist, ne, nämlich der echte Heat so von Heels, also wirklich hassenswerten Heat ziehen so, und das macht Solo Sikoa seit einer Weile. Und der war noch vor kurzem bei NXT, so, der ist echt noch nicht lang dabei. Das ist so krass, dass er in dieser Main Storyline so eine tragende Rolle spielt als Resonanzkörper für die größten Namen im Business, so. Das ist, der baut eine Faction auf, so. Der hat einen ganz eigenen Führungsstil, dieser Bloodline-Faction.
Ja. Wichtig.
Ey, Solo Sikoas Rolle ist so krass. Also, ich will damit sagen, der hat sich das verdient, diesen Spot. Der hat sich diese Netflix-Era-Eröffnung als, ja, Wrestler, der das erste Match eröffnet, eben verdient.
Hat er. Lieb hat ich. Er wirklich. Und nicht, weil er irgendwie Romans Beifang war oder so, sondern weil er einfach fantastische Arbeit macht.
Ja.
Und, in diesem Match hat er seinem Charakter und dieser Story nochmal wieder so viel hinzugefügt. Das muss man halt auch sagen. Also das, was du gerade sagtest, ne, dieses Changieren zwischen mal ein ernsthafter, harter Ficker sein so und mal ein bisschen witzfigurig sein, das ist das eine. Aber in diesem Match hat er das Persönliche und Emotionale nochmal, was seinen Charakter angeht und seine Performance angeht, auf eine völlig neue Ebene gehoben. So. Und das fand ich total schön zu sehen und mega wichtig. Überleg mal, du bist, also ich fand es deswegen so geil, weil es super exemplarisch für das ist, was WWE gerade kultiviert und selber wichtig findet, ne? Nämlich diese Mehrdimensionalität, dieses es gibt nicht nur Gut und Böse. So, so. Und wir denken kurz darüber nach, dass Triple H halt, naja, wahrscheinlich schon eine halbe Stunde vorher, weil The Rock hat sich echt viel Zeit gelassen, halt genau das thematisiert hat, ne? Es gibt Heroes und es gibt Villains, so. Und dieses Hero- und Villain-Ding, das ist einerseits eine Rolle, die du verteilst als Geschichtenschreiber, das ist andererseits aber auch etwas, das du als Zuschauer Figuren zuschreibst. Und stell dir vor, du bist eine Person, die WWE nicht verfolgt hat, über Jahre hinweg, noch nie Roman Reigns gehört hat, so, und du schaltest das jetzt ein. So, du hast The Rock gesehen und so, und das ist alles heftig, sondern dann kommt halt Solo Sikoa raus. Du hast diese Fuck You Solo-Rufe, du hast das Boon, du hast diese Reaktion auf Roman Reigns und so. Und dann geht das Match los und es ist halt ein sehr, von beiden sehr ernsthaft geführtes Match, so, da gibt's auch keine so, kein Spaß drin, keine Überheblichkeiten in irgendeiner Form, auch Solo hat ja nicht so diese Gesten von so, ne, ich bin der wahre Tribal Chief, du bist nichts gesendet oder so, auch Roman nicht, beide haben einfach sich wirklich einfach ein knüppelhartes Match auf Augenhöhe geliefert, sehr schmucklos, so, aber dadurch eben intensiv, so, ich habe denen das abgekauft, und Solo, der Typ, der halt die ganze Zeit hart ausgebuht wird von den Leuten, die halt da sind in der Arena und wissen, um was es geht, der sagt dann halt sowas wie, I love you, you never loved me. So. Mhm. Und Michael Cole sagt dann sowas wie, im Gegensatz zu Roman Reigns hat Solo seine Gefolgsleute nie schlecht behandelt. Seine Bloodline. So.
Ja.
Und das fällt so nebenbei, aber als aufmerksamer Zuschauer bist du so, ja, Moment mal, wer ist denn hier jetzt gut und böse? Warum feiern die den und warum den nicht? Ja. Und genau das soll in deinem Kopf kleben bleiben. Es ist nicht mehr schwarz-weiß, es ist nicht mehr Hulk Hogan, der strahlende Held der Unfehlbarkeit, es ist nicht mehr der Paladin John Cena. Mhm. Das sind echte Menschencharaktere, das sind Villains, gedachte Villains, die den Laden auseinandernehmen und Asche in Asche und Schutt legen und über Leichen gehen, aber untereinander loyal, wertschätzend, liebevoll ja geradezu miteinander sind, so,
ja.
Aufeinander aufpassen. Und auf der anderen Seite sind da halt Typen, die als Helden gefeiert werden, die die Posterboys des Ganzen sind, die man aber für die Dinge, die sie tun und die Haltungen, die sie haben, durchaus kritisieren kann. So. Und das zog sich durch. Das ging halt natürlich am Ende bei Seth Rollins und und CM Punk. Cody Maria Punk. Da ging das natürlich auch noch weiter. Aber dass Solo derjenige war, ausgerechnet der Charakter Solo, der das bisher halt gar nicht gehabt hat,
ja.
Der diese Roman-Qualität für sich eingenommen hat, diese Zwiespältigkeit, fand ich so geil, weil Solo jetzt einfach auch auf diesem Level angekommen ist.
Das ist schön, dass du das erwähnst. Ich habe das gehört, dass Solo das gesagt hat, aber nicht, dass Cole das doch so thematisiert hat. Das ist krass, ich denke gerade darüber nach im Hinterkopf, über die Führungsstile von Reigns und Sikoa. Das ist tatsächlich interessant, weil, wenn wir uns das mal vor Augen halten, Reigns hat die Bloodline geführt mit einer... Reigns war manipulativ,
ja,
intrigant, aus einer Unsicherheit heraus,
ja,
mit einer harten Hand regiert, hat sehr viele Unsicherheiten gezeigt. Solo Sikoa hat den mit Abstand besseren Führungsstil. Der bringt neue Leute da rein. Die sind ja alle von außerhalb gekommen.
Ja.
Komplett.
Ja.
So irgendwie. Gibt denen eine Chance. Fördert sie. Ne? Ich meine, Tangaloa und Tomatonga waren irgendwie schon Tag-Champs.
Vor so. Solo, ne?
Vor Solo hat sie Gold. Solo hatte nie Gold. By the
way. Ja, eben.
Ja.
Bei Roman undenkbar.
Dann hast du da Jacob Fatu reingeholt, irgend so ein Typ, den die Kommentatoren immer mit dem American Prison System in Verbindung bringen. Das heißt, du gibst dem eine Chance quasi als Solo Sikoa. Dieser Typ liebt den, sagt es, seine Catchphrase ist I love you Solo.
Ja.
Solo so, ne? Das heißt, du hast da wirklich eine weirde, aber eine sehr tiefe Bindung irgendwie. Ich sag's, wie es ist. Solo Sikoa manipuliert seine Dudes nicht. Der geht eigentlich viel besser mit dem um, als Roman Reigns jemals mit den Usos und Sami Zayn umgegangen ist.
Ja, bis heute.
Alter Schwede.
Ja. Also bis heute ja auch, ne?
So, bis heute. Reigns hat ja immer noch diese Probleme und diese Macken von damals in seinem Führungsstil.
Reigns hatte ja auch nicht alle zusammengetrommelt. Das konnte der gar nicht.
Das haben Jay so. und Sami gemacht, ja.
Ja.
Ja. Jimmy.
Die einzige Führungsqualität, und das ist keine unwichtige, die man Roman richtigerweise unterstellen kann, ist, dass sein Führungsstil die anderen besser gemacht hat und sie dazu befähigt hat, Dinge eigenständig zu tun, nämlich zum Beispiel die Band wieder zusammenzubringen, um in dieses Tribal Warfare Ding reinzugehen gegen die neue Bloodline, so, ne?
Ja.
Während die anderen halt Sikoa folgen, aber dennoch auf einer, das jetzt so die Meta-Ebene sozusagen, Führungsstil zu beurteilen, aber auf einer menschlichen Ebene, weißt du, wie gehen die miteinander um? Ey, also keine Frage, wer da irgendwie die bessere Kultur pflegt. So.
Geil. Ja.
Ja.
Wow, okay. Irgendwann haben die Kommentatoren auch mal gesagt, während des Matches, während Roman Reigns die Bloodline geführt hat, waren sie draped in Gold. So, das stimmt tatsächlich. Die hatten,
ja.
Die hatten mehr Gold als die anderen, das war erfolgreicher. Aber menschlich ist es tatsächlich eigentlich besser in der neuen Bloodline. Oh Gott. Ja.
Roman bleibt weiterhin genau deshalb aber super interessant, weil er sich auch nicht positioniert. Also Ende des Matches und so, ne? Gutes Match, Sachen sind passiert, dies, das. Du hast schon Kevin Owens angesprochen. Ich persönlich habe Kevin Owens sehr gemocht, tatsächlich. Aufgrund des Watch Your Bags, das er noch zuletzt mitgegeben hat.
Gutes Stunner-Selling auch von Reigns. Der Stunner in diese Ecke gefickt, war geil.
Jo, Deswegen, ich mochte das sehr gerne so. Und ich mochte wirklich gern, wie Roman dem Tribal Chief Charakter durchgehend treu bleibt, in dem Sinne, dass er halt nicht lächelt oder sich freut oder sonst irgendetwas, irgendwie aus diesem Selbstanspruch rausgeht, so, sondern das schon mir verkauft als eine Kontinuität von, ja, jetzt ist es wieder richtig gestellt, gerade so. Und ich suhle mich einmal wieder in diesem Acknowledgement. Der hat ja, weißt du, der feiert ja nicht nach einem Sieg, sondern er lässt sich feiern wie eine Statue, die er dann halt ist, weißt du? Andere machen so, yeah, und zappeln so ein bisschen rum. Roman macht keine schnellen Bewegungen, wenn er nicht muss. So.
Nur Randy Orton ist langsamer, ja.
Und der einzige Moment, wo das so ein bisschen bröckelt, und das ist genau richtig, dass es der einzige Moment ist, wo das ist, ist, als The Rock ihn halt acknowledged und anerkennt und ihm die Ulafala umhängt und ihm diese Umarmung gibt und ihm I'm proud of you, I love you sagt. So, das ist der einzige Moment, wo diese steinerne Statue Roman Reigns ganz kurz bröckelt und einmal wirklich ehrlich, und das ist für mich, war das nicht geschauspielert, für mich sieht es einmal aus wie, ich verlasse kurz meinen Charakter und lasse den Mensch Roman diesen Moment einmal, den Mensch Joe diesen Moment einmal fühlen. So, dem hat das einfach was bedeutet in dem Moment. Und dann hat er den Regler wieder zurück auf Roman gedreht und dann war die Miene wieder, wie sie gehört für den Charakter. Ich hab's geliebt.
Ja, es gab auch ein kurzes Lächeln nach der Umarmung. Ganz kurzes Lächeln. Und dann den Finger nach oben. Also dann war wieder Statue. Ja, was du meinst. Ja. Krass auf jeden Fall mit Reigns Match zu eröffnen.
Ja.
So. Kannst du so als Mittel-Main-Event machen oder als Main-Event eigentlich.
Ja. Aber andererseits, weißt du, wenn du den historischen Platz von das sind die beiden Ersten, die ein Wrestling-Match auf Netflix haben, vergeben kannst, dann ist irgendwie auch klar, dass Roman diesen Spot haben soll. Und ja, dann ist das sehr nachvollziehbar. Und es ist ja auch eine wirklich geile Geschichte, eine tiefe Geschichte mit einem schönen, verpackbaren Videopackage, die man den Leuten gut erzählen kann, die schön nachvollziehbar ist.
Ja, stimmt.
Ist generell geil, dass die beiden großen Geschichten hier ohne Titel ausgekommen sind. Ist wichtig. Wichtig. Für neue Zuschauende und so.
Ja.
Um zu zeigen, hier geht's halt um Geschichte. So, dieser sportliche Aspekt und dieses der Beste sein. Das gibt's hier. Ja. Das ist aber wirklich zweitrangig. Wir sind vor allem hier, um Geschichten zu erzählen in Form von Schaukämpfen.
Es gab ja nur ein Titelmatch.
Jo.
Wild.
Ja.
Stimmt, ey. Ja, geil. Das stimmt, das ist wirklich wichtig. Und das deckt sich ja total mit dem Eröffnungs-Video-Package. Komplett. Ja. Ja, geil. Ja, aber Titelwechsel ist ein Ding, ne? Also Ripley ist jetzt wieder Women's Champ.
Ja. Harte Überleitung.
Ja.
Aber ja.
Also, genau. Schönes Match. Liv Morgan besiegt, so. Hat Dominic Mysterio noch ein Riptide mitgegeben und ein Low-Blow.
Wollte gerade sagen, vergiss nicht den Low-Blow.
Ja, gut, er macht ja nichts bei Dom.
Tritt in ihn nicht vorne, naja.
Ey, macht er keinen Schaden. Aber er tut halt weh, weil es so auf Knochen geht.
Ja.
Hüfte. Trifft man die Hüfte, wenn man keine Eier hat?
Nee, oder? Stein eigentlich, oder?
Becken, das ist der Becken.
Schon Beckenboden.
Genau, Becken, du gehst Beckenboden. Genau, Beckenboden, ja. Ja. Ja.
Beckenbodenblow.
Blow. Ja, genau. Schön. Also Ripley ist wieder da, wo sie hingehört.
Ja.
In ihrem Selbstverständnis und ich glaube auch im Verständnis von WWE. Man will jetzt, glaube ich, auch diese Netflix-Ära mit Ripley starten, so, weil sie einfach mit dem, für was sie so steht, als Frau, als Wrestlerin, sie ist schon ein gutes Poster-Girl, um damit was zu starten, so. Ja.
Ist sie. Auch hier, ne? Wahrscheinlich die beste Fehde, die du bei den Damen nehmen konntest, um sie halt in so ein Netflix-Debüt-Show-Teil zu packen. So. Die haben einfach eine gute Historie, die beiden. Die haben plakative, greifbare Charaktere. Da ist Intrige drin. Weißt du, da ist Boyfriend-Clown drin. Da ist das Familien-Dings drin. Da sind Titel drin. Da ist Verletzung drin. So, das heißt, es hat auch noch eine Implikation im echten Leben, so, weil die Verletzung ist halt einfach leider echt bei beiden, so.
Ja. Titten auch.
Genau, und dann im Fall von Liv ist sie, was ihre Titten angeht, bedeckter. Rhea Ripley hat aber das wirklich bisher nackteste Outfit ihrer Wrestling-Karriere dafür ausgepackt.
Voll.
Ja. So und vollgepackt mit ihrem Körper.
Ja. Wir sind ja wirklich einfach, also ist ja wirklich einfach ein Punkt, so, ne? Diese Leute, die du da bringst, ne? Und man bezieht das mal so auf Frauen, aber du musst ja auch Männer da reinziehen. So, ja. Ne? Du willst ja auch wirklich, also so ein Roman Reigns und so und irgendwie so eine Liv Morgan, Rhea Ripley, das sind ja alles, also, ne, alles wirklich attraktive, krass aussehende Menschen, so irgendwie.
Ja.
Damit ballerst du natürlich auch was, so, ja, schon wichtig. Also, wenn ich Titten sage, meine ich, man will das auch wirklich zeigen, so. Und dafür sind Liv Morgan und Rhea Ripley auch einfach gute Repräsentantinnen, so.
Definitiv.
Neben all den anderen natürlich, ne? Also, das optisch natürlich nur in dritter, vierter, fünfter Stelle, so.
Nein, aber also, ja. Du hast nur vier Matches und es sind vier Singles-Matches. Du hast 8 Wrestler Wrestling gezeigt, ja. Sondern das ist schon einfach eine sehr behutsame Auswahl und dass 3 davon, samoanischen Ursprungs sind, ist crazy, aber passt halt zu dieser Zeit gerade halt total.
Ja.
So, und welche Namen da nicht dabei sind, ist halt auch crazy, aber egal. So, ja.
Nee, bei Gunther war es mir nicht egal, muss ich sagen.
Bitte?
Bei Gunther war es mir nicht egal.
Können wir gleich noch drüber reden.
Ja.
Ja. Ich ich bin bei allem dabei, was du sagst. Also wie gesagt, ich finde vor allem die Fehde hat hier das Match gemacht. So, es ist die einzige Fehde, die halt diese Geschichte und diese Emotionalität hat, die das ermöglicht. So, kein anderer weiblicher Charakter ist auf dem Level wie Rhea Ripley, was die Beliebtheit beim Publikum angeht und kann halt mit so einer Geschichte untermauert werden wie das, was Liv ihr halt geliefert hat. Ja. So, auch da, ne? Also Liv wird gerne mal ein bisschen zu sehr unter den Teppich gekehrt, wie wichtig sie für die Genese dieser Rhea Ripley ist. So,
ja.
Die hat einen fantastischen Job gemacht so.
Voll.
Und macht sie auch weiterhin.
Voll.
Und Dominic Mysterio, der alte Golddigger, dass der dann unmittelbar so literally sofort nach dem Match in den Ring geht und Rhea Ripley in die Arme schließen will, ist so Delulu. Ich liebe das. Das ist wirklich so geil, wie er halt wirklich guckt wie so ein Teddybär, als hätte er nichts falsch gemacht. So.
Nichts.
Da, ja. Ey, also wirklich, es ist super witzig. Ich fand das so lustig. Also mega vorhersehbar natürlich, was dann daraus wird und was danach passiert.
Klar.
Aber auch das ist halt für Dom als Charakter, das darf man auch nicht vergessen. Auch der stellt sich mit dieser Aktion nochmal einem neuen Publikum vor. Ist ja perfekt. Also weißt du, der hat ja für die Leute, die wissen, was an ihm scheiße ist, hat er ja schon alles gezeigt, was ihn hassenswert macht.
Ja.
Für alle, die neu sind, ist das eine fantastische Geste.
Ja.
Mega. Mega.
Ja klar.
Mega gut.
Dominic Mysterio ist auch genau wie Drew McIntyre, so ein Typ. Diese beiden, dass die so Spots kriegen bei diesem Raw-Debüt. Das ist einfach so eine Würdigung der Arbeit der letzten ein, zwei Jahre so.
Ja.
Irgendwie, ne? Auch so das McIntyre-Uso-Match, das brauchst du nicht unbedingt auf dieser Karte jetzt. Da kannst du auch was anderes bringen, irgendwie eine andere Geschichte oder so. Vielleicht irgendwie so ein, weiß ich nicht, irgend so ein spektakuläres Match, so, weißt du, wo Leute irgendwie noch so Highflying zeigen oder sowas. Sowas hätte man da noch zeigen können, um so ein bisschen anderen Wrestling-Style auch reinzubringen, so.
Mhm.
Ne, weil das Match an sich ist ja wrestling-technisch, gibt es dir nichts Neues als NeuzuschauerInnen für dieses Wrestling-Produkt, so.
Ja.
Irgendwie. Aber das habe ich so ein bisschen als Würdigung der Arbeit gesehen und muss man ja auch Jey Uso mitzunehmen.
Ja.
Wobei bei Jey Uso natürlich gleichzeitig dieser unfassbare Popularitätsfaktor mit reinspielt, so, ne?
Ja.
Diese Entrance. Du willst eigentlich nur die Entrance haben.
So. Ich glaube wirklich, also, ohne Witz jetzt, ich glaube wirklich, Jey Uso war auf der Card für die Entrance.
Ja.
So, ich meine, du hast Travis Scott dafür gebucht.
Ja.
So. Das ist schon, weiß ich nicht, das ist nicht weit davon entfernt, dass Liv Morgan von Taylor Swift zum Ring begleitet wird. So.
Ja.
Das ist schon crazy, ist schon ein bisschen crazy. Ja, aber auch da, ne? Jey und Rue sind beide wiederum Charaktere, die so sehr miteinander verwoben sind, die so oft aneinander geeckt und sich dabei berührt, mal knallend, mal nur so kurz die Schultern aneinander gehauen haben. Das ist auch so eine Geschichte, die du
in ihrer Nebensächlichkeit trotzdem einfach gut und plakativ erzählen kannst in so etwas, guck mal, sowas machen wir nebenbei halt auch. So, das geht dann halt lange und die sind verwoben in alles Mögliche.
Ja.
Weil gerade Drew halt Beziehungen zu fast allen anderen Matches hatte. So,
das stimmt.
Stimmt. Das ist schon ganz gut. Ich fand es okay auf der Card, war aber mit Abstand das verzichtbarste Match, auch Matchqualität technisch.
Wer hat das gewonnen?
Jay. Das war wichtig.
Oh.
Jay hat's gewonnen.
Clean?
Naja, Roland, ne?
Ach so, okay. Ja, Roland ist ein cleaner Sieg.
Ja.
Hey.
Naja.
Okay, krass.
Aber so richtig auf Hahaha-Basis und dann schnell abhauen. Das war aber schon wichtig.
Ja. Ja.
Ja. Ja.
Heftig. Ja, genau. Und dann hast du halt auch dieses Main Event.
Genau.
Also.
Wir machen kurz die Matches und dann all die Zwischengeschichten.
Ey. Ja, ja.
Ja.
Genau. Hättest du erwartet, dass CM Punk so diese Matches noch raushaut? Beginnt mit auch dieser Fehde mit McIntyre und so.
Nein.
Wo kommt das denn her? Also warum haut der auf einmal noch diese Sachen raus? Das war ein wunderbar geworktes, hochklassiges Wrestling-Match.
Ja.
War, das liegt war, nicht nur an seinem Gegner oder seinen Gegnern.
Nein. War das beste Match des Abends, finde ich.
Mhm.
War ein würdiger Platz als Main Event. Rundum von allen fantastisch inszeniert.
Ja.
Und das ohne, dass es jetzt die überspektakulären Megaspots gebraucht hätte. So.
Mhm.
Waren trotzdem ein paar geile Sachen bei. Ist aber eine unglaublich geil intensive Fehde und wie ich vorhin schon sagte, super plakativ für eben die neue Art zu erzählen von WWE.
Hm.
Besser geht das halt nicht. So. Ich weiß nicht, wo der das hernimmt, dass er das auf einmal hat. Ich glaube, ein Teil der Antwort darauf ist so etwas wie, weil er das gerade nochmal richtig ernst meint und es einfach fucking will.
Hm.
So.
Hm. Beweisen, ne? Das würde sich mit seiner Post-Show-Promo noch decken irgendwie so. Ich glaube, die waren schon auf Air, da hat er halt noch so Promo gehalten in der Arena und so. Und da sagt er auch so, ja, guck, was ich noch kann und so. Also da habe ich so ein Feuer in ihm gesehen, in diesem alten Mann.
Ja.
wie man heutzutage schon als alt bezeichnet.
Naja.
In gewissen Kontexten. Wo er einfach so dieses Feuer hatte, dieses, ich möchte hier noch was zeigen. Ich werde nicht nur einfach absurd gut bezahlt. Ich will mir auch noch was zeigen. So schätze ich CM Punk tatsächlich aber auch ein, sonst hätte der auch diese ganze MMA-Scheiße nicht gemacht und so.
Ja.
Der will sich beweisen, der hat sich bewiesen, eigentlich schon mit der McIntyre-Fehde. Und dieses Rollins-Match, ey. Das ist schon das Beste, was du aus CM Punk rausholen kannst, noch so auf jeden Fall. Der kann natürlich nicht mehr jetzt irgendwelche Highspots machen oder sowas. Was soll das so, ne? Wobei, da waren teilweise sogar welche bei.
Er hat einen fucking Superplex gesellt.
Genau, ja.
So.
Da sind schon harte Moves auch bei irgendwo.
Das ist schon nicht nichts. So.
Ja.
Fall mal auf so leicht schwingenden Holzboden aus der Höhe, Alter.
Ja.
Ja, im Ernst jetzt so. Also, egal wie alt du bist.
Ach, der wurde auch von McIntyre einfach aus dem Ring nach draußen durch den Tisch geworfen.
Ja.
So, also,
ja, ja.
Selling so ist kein Problem anscheinend. Der ist körperlich wahrscheinlich echt fit. So, sonst geht das nicht alles.
Ja.
Aber er kann es auch auf jeder anderen Ebene gehen, so.
Ja.
Und das ist schon bemerkenswert. Deswegen kann er auch Main Event sein. Deswegen kann er auch meinetwegen jetzt ein WrestleMania Main Event dieses Jahr bekommen.
Ja.
So, was sehr gut denkbar ist.
Sehr gut denkbar.
Gott, wir sind bald auf der Road to WrestleMania. Müssen wir da schon wieder hin? Also, was heißt müssen? Ich will da hin.
Auf jeden Fall.
Oh Gott. Ja.
Da wir noch nicht darüber sprechen konnten, müssen wir über ein Ereignis aus dem letzten Jahr ein bisschen sprechen, ne? Also, das letzte Aufeinandertreffen von Seth Rollins und CM Punk vor diesem Match. Dieses, kleine, vielleicht beste Promo-Battle des letzten Wrestling-Jahres, dass die sich da noch geliefert haben.
Ja. Alter.
Das war so gut.
Ja.
Und es war so eine gute Hinleitung auf das, was sie dann hier jetzt gemacht haben und gezeigt haben und auch hier wieder auf die Art, wie WWE halt mit solchen Geschichten umgehen will. So. Das hat mir richtig viel über CM Punk gesagt, was CM Punk jetzt gerade auf dem Bildschirm sein soll. Denn ich werde nie erfahren, was den Menschen Phil Brooks wirklich umtreibt dahinter. Mhm. So, ich kenne nur den Charakter CM Punk. Ja, so ist es halt nun mal.
Ja.
Und der Charakter CM Punk, der hat in dieser Promo etwas gesagt, das hat
glaube ich, bei Seth Rollins ein paar Glocken klingeln lassen. Und ist genau das, was man sich halt auch zwischendurch mal vor Augen führen muss. So. Was total viel erklärt und für mich auch plausibel macht, warum der jetzt halt so sich diesen Scheiß noch antut in dieser Intensität. So. Nicht, weil er muss, sondern wirklich, weil er will. Also ist ja nicht so, als wäre der arm. Ja, so, sondern der will sich halt offensichtlich noch was beweisen. Und wenn es nur der Charakter CM Punk ist für die Legacy von CM Punk, so, für Brooks mal außen vor. Aber er hat gesagt, als Seth Rollins mit seinem aus seiner Perspektive total richtigen Plädoyer kam, als du abgehauen bist, weil du nicht mehr konntest, so habe ich den Laden hier auf meinen Rücken gepackt und ne, ich habe das hier mit nach vorne gepusht und jetzt, wo das alles geil geworden ist, so nachdem du gegangen bist, auf der Höhe unseres Schaffens kommst du auf einmal wieder rein und willst meine Arbeit ernten, so. Da fand ich die Replik halt zu sagen, ey Mann, ich hab, also weil Rollins halt sagt, und du hast währenddessen nur Scheiße geredet und versucht, das hier zu zerstören, was wir hier haben, so, ne? Ja. Und CM Punk sagt halt so, ey Mann, ich hab das hier nie gehasst, ich hab den Typen gehasst, der das geschmissen hat, so.
Ja.
I hated the guy that ran the place, so.
Ja.
Und natürlich, und ich finde, vor dem Hintergrund und auch so mit all der Pettiness, die der Charakter CM Punk jetzt halt auch in dieser Fehde mit Seth Rollins und auch gegenüber Drew McIntyre an den Tag legt, finde ich es dann auch total plausibel und nachvollziehbar, dass der halt natürlich nachtritt, weil WWE und Vince McMahon ist einfach, das ist einfach eins mehr oder weniger, sehr, sehr lange gewesen, ja, so, und quasi synonym. Und ich glaube, CM Punk in dieser Promo, wenn er halt sagt, ich habe das, was ich wirklich innig geliebt habe, verlassen, weil ich es gehasst habe, das zu tun an der Stelle. Und natürlich ist der sauer darüber. Hm. So, und natürlich merkt er dann, dass er in den Sachen, die er stattdessen macht, scheiße ist.
Ja.
MMA. Ja. Oder dass halt es irgendwo anders halt einfach nicht geil läuft für ihn. So.
Ja.
Und ich glaube, der ist halt richtig froh, dass er nochmal die Gelegenheit bekommt, diesen Scheiß so zu machen. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass sich selbst so eine Fehde mit Seth Rollins abzuringen, mit all dem, was die sich halt zwischenzeitlich an Scheiße an den Kopf geworfen haben, ihm halt schon auch menschlich ein bisschen was abbringt, ihn aber eben professionell total herausfordert und er findet das halt spannend und macht es halt genau deswegen so, weil sie beide als Professionals halt aus so einer persönlich aufgeladenen Fehde nochmal richtig viel Bewältigung und halt einfach geiles TV rausholen können. Und ich glaube, dass er das kann und darf auf dieser Bühne und sein Körper das noch hergibt, ist genau der Grund, warum CM Punk das macht. Weil es noch geht. Und weil er die besten Jahre seiner Karriere für seine Überzeugung, dass es halt nicht mehr geht, dass er das nicht mehr machen kann unter diesen Umständen, unter diesem Ficker an der Spitze, halt einfach hergeschenkt hat, so. Na, dann halt im Herbst nochmal, so.
Ja.
Wenn's sein muss, dann versuche ich das irgendwie noch durch meinen Körper zu quetschen, so. Besser kann ich's ja nicht mehr, und ich krieg die Jahre nicht zurück.
Ja.
Ich hab da echt Respekt vor. Und ich find's geil, dass er die Plattform bekommt.
Ja, richtig schön zusammengefasst, was CM Punk womöglich motiviert. Ja.
CM Punk, keine Ahnung, wie es Phil Brooks geht.
Ich glaube, das kann man nicht trennen. Ich glaube, das kann man nicht trennen, weil ich, das ist ein Punkt mit diesem hated the guy in charge, so, ne? Das ist eine Sache. Das hat er, by the way, auch vor 10 Jahren gesagt. Mhm. Es gibt eine Promo, da hat er das gesagt. Das heißt, da schließt sich ein Kreis irgendwo, ein Glaubwürdigkeitskreis. Und ich habe da auch Respekt vor, wenn das so ist, und es scheint wirklich so zu sein, so, weil er war ja faktisch 10 Jahre weg, er ist ja gegangen, so, dann zeugt das von Charakter, so, wenn man Dinge so durchzieht, quasi. Jetzt ist Vince McMahon weg und er kommt zurück, so, hey, und dann macht er das. Er hat bei AW immer gesagt, so in dieser, auch bei Brawl Out in der im Media Scrum, so hat er auch gesagt, so dass er eigentlich professionell arbeiten will und so. Das ist der zweite Punkt, so zu dem du gerade auch was gesagt hast. So. Und vielleicht ist das wirklich menschlich fordernd für ihn mit Rollins. So. Rollins hat ja auch gute Punkte und das CM Punk hat sicherlich auch das Gefühl, da irgendwie Leute im Stich gelassen zu haben und so damals. Aber ja, jetzt kann er das auf einer professionellen Ebene machen und die hat er vermisst da. Der hat gesagt, die EVPs bei AW sind nicht professionell genug und so weiter, was er alles gesagt hat. So, ne?
Ja.
Bei WWE kommst du um diese Professionalität gar nicht drum herum, weil du kannst nicht performen, wenn du es nicht professionell machst. Du fliegst halt raus, es geht halt nicht anders. So, ne? Das ist schon eine andere Liga einfach. alles, wenn man das so durchdenkt, diese ganzen Geschichten so, das macht diesen CM Punk Charakter und auch Phil Brooks dahinter, das macht ihn so rund irgendwie. Der ist vielleicht einer der authentischsten Typen mit all dem polarisierenden Shit so dabei, eben weil er so authentisch ist und zu den Dingen steht, die er so umsetzt. Man weiß es natürlich im Endeffekt alles nicht so und, ne, aber er verkauft mir das schon sehr, sehr gut, so dass ich da nicht nur interessiert bin, sondern wirklich auch diesen Respekt habe, den du gerade auch erwähnt hast, vor Punk, so.
Unabhängig davon, ob er authentisch ist, ne, also ich vermag das nicht zu beurteilen, also authentisch zu sich selbst sozusagen, er verkauft mir halt etwas, mit dem ich total gut resonieren kann, dass ich zutiefst menschlich finde, halt auf eine sehr authentische Art. Er ist ein gutes Spiegelbild, ein guter Resonanzkörper, so.
Ja.
Sowohl in seinem Idealismus als auch in seinen Fehlbarkeiten, die halt da sind, so. Und das, das finde ich halt schon ganz geil. Plus, ich glaube, CM Punk ist halt auch ein echt guter Zielgruppenfit. Also jetzt mal im Ernst, das ist halt so ein mittelalter Dude, so. Ein paar Sachen sind bei dem geil gelaufen, ein paar Sachen sind bei ihm auch nicht so geil gelaufen, wie sie hätten laufen können. Und er will es schon nochmal zeigen. So. Ja. Ich glaube, daran kann man sich halt echt gut wiederfinden, ganz ehrlich. So, die Zielgruppe, die WWE unter anderem auch ansprechen will, für die ist es schon ein wirklich guter Posterboy auf eine gewisse Art. So, es ist extrem nahbar und nachvollziehbar, was der durchmacht. So.
Ja. Das sind Fehlbarkeiten auch so, ne?
Ja.
Der hat auch einfach charakterliche Macken, der ist ja arrogant.
Komplett.
Und so, der ist ein bisschen.
Ja.
Also schon, ja, der ist schon relatable, der Typ. Ja.
Und ich meine, sie ist ja nicht so, als würden sie nicht offen thematisieren, dass er es eigentlich schon unwahrscheinlich aussieht, dass er diese Dinger gewinnt. So. Aber genau das ist es halt.
Ja.
So. Das ist halt der Typ, der seit langer, langer Zeit gesagt hat, er ist der Beste der Welt, der das eigentlich nicht mehr sein sollte, der gegen Typen antritt, die viel mehr nach den Besten der Welt aussehen und es irgendwie trotzdem gewinnt und es sieht nicht so aus, als wäre ihm das zugeflogen oder so oder als hätte er Glück gehabt, sondern es sieht einfach wirklich aus wie, okay, stimmt, der muss echt gut sein, Alter.
Da haben wir ja nach Bash in Berlin auch drüber geredet in der Review, so, ne? Wie sie es uns einfach glaubhaft verkauft haben, dass dieser CM Punk mit diesem Körper und so diesen schottischen Hochlandochsen da irgendwie wegfickt. So.
Ja.
Das ist schon die höchste Kunst, mir das zu verkaufen. Das sind so Sachen wie, keine Ahnung, das hat so ein Rey Mysterio geschafft damals, der irgendwie einen Undertaker besiegt hat und so. Dachte ich auch damals so, krass, so, ne? Aber die haben mir das gut verkauft. So. Bisschen andere Dimension jetzt so, aber ist die gleiche Mechanik so. Und das ist eine hohe Kunst, wirklich.
Voll.
Und das gleiche zählt für Rollins auch eigentlich. So, Rollins ist der Guy eigentlich so, ne? So ein unfassbarer Typ, hat ja wirklich die letzten 10 Jahre getragen.
Ja.
Einfach. Ist in seinem Saft so und sowas. Und ja, Mann, auch den hat er jetzt clean besiegt einfach.
Hat er.
Nach einem starken Match.
Hat er. Nach einem wirklich starken Match. Mit allem drum und dran.
Clean.
Und vor allem auch einen emotionalisierten Seth Rollins, ne? Also wenn man auch auf die Charaktere guckt und so ein bisschen eben schaut, was transportiert das eigentlich gerade? So, du hast zwei Dudes, beide sind super beliebt. Das Publikum liebt beide. Du hast diese richtig geilen Call-and-Response-Chants, ne?
Ja.
Let's go Rollins, CM Punk, let's go Rollins, CM Punk. Auf irre laut. Das ist richtig Gaudi nochmal, so.
Ja.
Und es ist hochgradig persönlich und beide gehen ganz verschieden damit um. So, Rollins ist geradezu manisch, getrieben, so, unvernünftig zwischendurch auch.
Ja.
Punk versucht bei dem ganzen Ding halt irgendwie eine gewisse Kontenance zu bewahren, um halt auch einfach um seines Überlebens willen, weil da ist halt ein jüngerer, fitterer, besserer Typ,
Klar. So,
der ihn eigentlich besiegen müsste, so, und der kennt aber auch alle Tricks, der ist auch gut, der ist auch schlau, der ist auch ein Visionary, so, welche Chance hat Punk denn? Außer, dass er versucht, eben den kühleren Kopf zu bewahren, so. Und ich finde, das macht er und das macht dieses Match in so einer Selbstverständlichkeit, dass es mir erst so richtig klar wird in dem Moment, wo ich darüber spreche. Und das ist schon ein geiles Finish dann auch für dieses Event, so, weil du durch total viele verschiedene hochemotionalisierte Dinge gegangen bist und dann am Ende halt einfach nochmal einen Typen gesehen hast, der halt einfach echt nicht wie der wahrscheinliche Sieger aussah. Im Vergleich zu zum Beispiel Rhea Ripley und Liv Morgan, so, ne?
Klar.
Das ist schon irgendwie geil. Das ist schon irgendwie krass, so. Ich mag das.
Ja.
Ich mag das. Weil jetzt ist die Frage halt so, also was kommt denn jetzt danach? So, der Blick von beiden sah ja auch wirklich so aus wie was denn hier jetzt gerade passiert?
Rollins war schockiert. Natürlich. Ja. Komplett. Ja. Ja.
Auch von den Kommentatoren geil gesellt, der Sieg letztendlich, so. Mhm. Schön.
Ja, generell, also, wenn wir so ein bisschen zu den Kritikpunkten dieser Show auch kommen.
Ja.
War dafür nicht gemacht, war nicht der Rahmen dieser Show dafür, aber es wurde halt nicht so viel weiter gebaut. Ich habe jetzt nicht so viele Punkte, wo ich denke, oh, da muss ich unbedingt nächste Woche wieder einschalten. Es wurden mehr Dinge beendet. Hm. So, über so ein PLE für mich. So. Ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, was mit irgendwie, also klar können Fäden immer noch irgendwie einfach irgendwie weitergebracht werden, weil die Leute, die verloren haben, einfach wieder rauskommen und nochmal nerven so. Nach dem Motto, das kann immer passieren, überall.
Nochmal rauskommen, wieder nerven, ist schön gesagt.
Ja, es ist ja so, das ist ja oft einfach so, ne? Hast du so ein 3-Match-Fehler nachher oder so, das geht ja halt immer.
Ja.
Aber da, für mich war das mehr so ein Abschluss irgendwie, rein Storyline-technisch. Es wurden viele Dinge geklärt, irgendwie, ja.
In der Show generell oder dieses Match?
Ja, was die Matches betrifft, die 4 Matches.
Okay.
So, das waren Abschlüsse für mich, wie bei so einem PLE.
Mhm. Mhm. Ja, wobei selbst die haben ja oft dann so noch so darüber hinausweisende Perspektiven, ne? Ich finde, das gab's auch hier. Also ich bin bei dir, das hatte sehr viel PLE-Feel. Mhm. So. Wenngleich wir auch wirklich viel Stuff zwischen dem Wrestling gesehen haben, so. Also, wir haben eine 3-Stunden-Show und die Matchzeit ist halt insgesamt bei einer Stunde, so.
Ja.
Gab ein paar Interviews, die ein bisschen seltsam wirkten, weil die so im Publikum stattfanden. Sehe ich nicht so. Also, ich hoffe, das war jetzt eher so der Arena geschuldet oder so.
Ich hoffe auch, New Day kam gar nicht rüber.
Genau, da kam vieles gar nicht rüber. Auch Rhea Ripley wirkte gar nicht comfortable in der Rolle und so.
Ist auch weird. Das ist wirklich komisch. Du stehst ja auch mit dem Rücken zu den Leuten.
Genau, also hat mir nicht gefallen. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie sich schlecht verstehen oder so. Ich weiß es nicht. Mhm. Fand ich auf jeden Fall nicht so cool. Was die Matches angeht, bin ich bei dir. Das waren halt viele Finales sozusagen.
Ja.
Wobei mir dann das Post-Match halt bei Roman und Solo gesagt hat, da gibt's möglicherweise noch, also das hat zumindest die Cody Kevin Owens Sache natürlich nochmal auf den Plan geworfen, aber auch die Rolle von The Rock kann man durchaus mit einem Fragezeichen sehen, wie er sich da noch involviert. Mhm. Dann gab's halt noch Roman und Paul Heyman gehen in Richtung Umkleide und der Verweis auf den 27. Januar, das ist die Go Home Raw übrigens vor dem Royal Rumble.
Mhm.
So, heißt Roman nimmt sich jetzt erstmal wieder 2 Wochen Urlaub oder so. Weiß ich nicht. bei Drew gegen Jay, hey, also da ist für mich auch vorprogrammiert, dass Drew rauskommt und sagt, du kannst, das war Glück. So. bei Rhea gegen Liv gibt's vermutlich ein Nachspiel mit Liv und Dom. Und Rhea widmet sich möglicherweise anderen Sachen. Bei Seth Rollins gegen CM Punk glaube ich auch, dass der Gesichtsausdruck von CM Punk von Seth Rollins sagt, so, ich weiß nicht, ob ich mich damit jetzt zufrieden gebe. Aber basically sind all das die typischen Mechaniken, die du auch bei einem PLE hättest, ja.
Ich wollte gerade sagen, genau, du kannst halt 2-3 Sachen zu solchen Dingen. Es gibt immer so Optionen, wie es jetzt weitergeht, so. Aber da ist jetzt nichts bei, wo ich denke, okay, das muss ich jetzt nächste Woche sehen. Und das war eigentlich die Stärke der letzten Wochen immer so, dass ich immer das Gefühl hatte, bei 1, 2, 3 Dingen, das muss ich jetzt sehen.
Verstehe ich voll und vor allem, weil das jetzt bezogen auf die Main-Storylines halt so ist, ne?
Mhm.
Die haben jetzt dieses Zwischenfinale oder was auch immer gehabt und wir wissen gerade nicht, was passiert.
Ja.
Gleichwohl wurden dazwischen natürlich total viele Sachen noch angekündigt, die dann nächste Woche kommen, ne? Penta-Debüt, also so die Maske Penta war ausgezeichnet, also da stand dann jetzt Penta drauf.
Penta einfach,
so, dann hat Chad Gable gesagt, hier Dings, gib mir irgend so einen Luchador und jetzt kann man eins zusammenzählen.
Ja.
So, was für ein geiles Debüt, Digga.
Unfassbar.
Was das hat Chad
Gable, das ist ein Ding, darauf freue ich mich, weil es einfach matchtechnisch einfach
also was hat Chad Gable für einen Run, Digga? Ja. Was hat er für eine geile Position, ey? Mann, also so.
Ey, das, Pentagon gegen Chad Gable, was ist los?
Ja, so, du hattest John Cena, so, und also ganz echt, es war halt einfach
also the most John Cena of John Cena Auftritte, so.
Ja.
Was gab's noch? Lass mich überlegen. Ja, okay, das war's dann, glaube ich, ne? Ja, okay. Ja, okay, sehr. Ja, ach so, nee, und das Gunther Package.
Das hat er nichts gemacht, das hat er nur gesagt, er ist der Champ.
Ja. Ja, stimmt.
Ja.
Okay, sehe ich, aber
du hast ein paar Leute gesehen, als wurden ja Leute vorgestellt, noch so ein.
Ja, okay. Das ist witzig, weil bei mir, also in meinem Kopf ist halt wirklich so klingen geblieben. Okay, nächste Woche kommt sowieso Lyra Valkyria gegen Dakota Kai, wobei ich das eher als ein Downgrade sehe, dass die von dem ursprünglichen Platz in dieser Card verschoben wurden, dann auf die nächste Raw. Und halt Chad Gable gegen Penta. Das sind so die großen Überschriften, die ich im Kopf hatte. Und Chad Gable gegen Penta hat für mich gemacht, boah, die nächste Raw, Alter, voll Bock drauf.
Ja, ja, aber das Match, das stimmt. Das
viel
stimmt.
Anderes ist da tatsächlich nicht. Also in meinem Kopf, ich habe das zu groß gemacht. Das stimmt tatsächlich ein bisschen.
Das ist mir so ein bisschen aufgefallen.
Ja.
Aber,
ja. Odd eigentlich.
Wird aber, glaube ich, für die nächsten Wochen wieder anders sein. Dann bist du wieder im normalen Turnus drin. Das war, glaube ich, so eine besondere Show jetzt irgendwie.
Ja.
So ein paar Sachen wurden ja auch gezeigt. Es gab ja Backstage-Segmente, so, ne, wo halt zumindest Matches irgendwie angekündigt wurden für die nächste Woche. So, ja. Ein paar Leute wurden vorgestellt. Braun Breaker wurde auch irgendwann mal gezeigt. So.
Tiffany Stratton.
Ja.
Auch einen der etwas lauteren Pops bekommen.
Ja, ja, zu Recht.
Alter Schwede.
Jo. Ja. Ja, genau. Also das fehlt mir ein bisschen und dann gab's halt so ein bisschen diese Cringe-Moments, so, ne?
Oh ja.
Die war halt dabei. Also dem.
Komm.
Ja.
Sag, wie's ist.
Alter Mann will halt sein Bier verkaufen. Kommt raus. Und es ist halt unfassbar, dass man das halt immer noch macht. Also jetzt mal unabhängig von der Person und dem ganzen Politischen und so, dass man Hulk Hogan wirklich rausschlägt und immer diese Scripts gibt. Das kannst du doch nicht mehr machen.
Ich finde das komplett geil, dass das passiert ist. Ich würde mich sogar nicht mal wundern, wenn es Backstage-Diskussionen darüber gab, ob man das noch bringen kann oder nicht bringen kann. So, und man sich gesagt hat, naja, ganz ehrlich, wenn er halt mit seinem scheiß Bier irgendwie hier ein Sponsoring-Partner sein will und das promoten will, weil er denkt, der Laden funktioniert immer noch so und denkt, die Leute in L.A., ne, so, in L.A. feiern halt diesen krassen Mager-Supporter ab, wenn er rauskommt und eigentlich nichts von Wert zu erzählen hat, außer kurz Werbung zu machen und sonst Plattitüden zu bedienen. Ja, dann lass ihn mal rausschicken und wir gucken halt, was passiert. Wenn es gut ankommt, kommt es gut an. Wenn es scheiß ankommt, ganz ehrlich, ist auch nicht schlecht für unser Produkt. weil für alle im TV zu sehen ist, dass auf so etwas halt reagiert wird. Also weißt du, das Publikum hat sich dieses Moments bemächtigt und gesagt, das ist der Shit, Alter, das ist nicht unsere Ära. Wir wollen diese Scheiße hier nicht. So, alles, wofür der steht. Und vieles davon bricht ja mit dem, wofür WWE jetzt stehen will. Andere Dinge nicht. So, aber ne, das wollen wir halt nicht. Das ist eine dieser Heldenfiguren, die gibt's jetzt nicht mehr. So, das ist alles an dem ist altbacken und falsch. Wir buhen den jetzt aus der Halle. Das hat mir so einen geilen Wohlfühlmoment in dieser Show gegeben, der einerseits sagt, es ist nicht immer alles unter Kontrolle und der Live-Aspekt ist wichtig. Und wir sind in einer Ära, wo das Publikum halt auch einfach eine Stimme hat. So, ich mochte das wirklich sehr gerne. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es im Hintergrund nicht Leute gab, die das befürchtet haben, dass es kommt und da sehenden Auges reingegangen sind, weil sie meinen, ey, für uns ist okay. Hulk Hogan hat ja den Schaden.
Das ist eine interessante Perspektive darauf, dass man das im Prinzip in Kauf nimmt, dass es das passiert, weil es ist nicht schwer zu rechnen, dass das passieren könnte. Sondern vor allem, wenn du Hogan, das meinte ich halt mit anfangs so, das kannst du nicht machen. Damit meinte ich gar nicht wirklich, Hogan zu bringen, sondern damit meinte ich wirklich, ihn mit diesen Scripts zu bringen. Weil das macht er ja immer. Seit immer, wenn er kommt ja jedes Jahr. Der sagt halt diese Scheiße. Ja. Jetzt hat er sogar noch ein Bier rausgebracht. Was? Ja. So, weißt du, also mit dem er jetzt da irgendwie noch was sagt so und Jimmy Hart steht im Hintergrund da und weiß nicht, warum er da steht. So, also schwenkt auch noch eine amerikanische Flagge. So, es ist halt, ja, okay, aber interessant. Ja, also Fakt ist, es haben einige große Nachrichtenplattform und so haben das aufgenommen und so und haben sind mit Hogan reingegangen halt irgendwie so. Haben dann auch nochmal wahrscheinlich irgendwie polarisiert im negativen Sinne. Das will man, ist glaube ich nicht die Hauptstrategie jetzt auf so eine Art zu polarisieren, aber das, was du sagst, ist schon geil, weil das dreht sich ja dann auf so eine positive Polarisierung, indem du halt Meinungsstärke und irgendwie Crowd Empowerment und so nach vorne stellst. So, wenn sie sich dann auch gegen sowas wehren. Als wenn du quasi so eine Säuberung machst in deinem Produkt, als wenn du da was bringst, was man nicht will, und dann, und das dann eliminiert wird aus einer Dynamik heraus, die eigentlich dein modernes Standing oder das zeitgemäß an deinem Produkt darstellt. Das ist eine interessante Perspektive, was du sagst. Ja.
Im Zweifelsfall, ne, hast du halt, also auch hier wieder, Leute schalten ein so und sehen das erste Mal seit Ewigkeiten, wie wir da wieder bei uns sind, so, ah, Hulk Hogan gibt's immer noch. Da, oh Gott, ja, also weil aus einer heutigen Perspektive ist halt das, was Hulk Hogan repräsentiert hat oder wofür er steht, aus vielerlei Hinsicht relativ lächerlich. So, ja. oh, okay, der wird ausgebuht. Der gehört wohl nicht mehr dazu.
Ja.
Das ist doch etwas, das völlig okay ist, hängen zu bleiben auf eine Art. So, also, weiß ich nicht. Ich halte es nicht für undenkbar, dass alle außer Hulk Hogan und vielleicht sogar Hulk Hogan das haben kommen sehen. Bei Hulk Hogan bin ich mir am unsichersten darüber. Bei allen anderen glaube ich schon. Ja.
Es gab wie heißt das, wenn Netflix hat doch eingeblendet, Crowd Booing.
Ja.
Wie heißt das? Transkript? Ne, ist nicht das
Transkript. Untertitel-Dings?
Im Prinzip sind es Untertitel aber
diese,
wahrscheinlich.
Ne? Diese Beschreibung von halt
so. Ja, gibt so ein Namen. Wort für halt. Ja. So, die fällt auch bei Netflix. Das ging halt auch durch die sozialen Medien und so. Mhm. Dieses Bild ist halt geil. So, ja. Wild.
Also du hast ja offensichtlich gewollt, mit bekannten Namen zu spielen und den nochmal so ein bisschen Nostalgiefaktor und Erinnerung und Fackelübergaben und so Stuff zu geben. Und ich glaube schon, dass wir uns über das, was mit Hulk Hogan passiert ist, nicht wundern sollten, weil man hat ihn ja offensichtlich bewusst mit niemandem in einen Kontext gesetzt. Der ist nicht zu irgendeinem hingegangen und hat gesagt, du bist super Brother oder du bist scheiße Brother. So, niemand hat ihm einen Fistbump gegeben, sondern der kam halt alleine, hat seine normale Abziehbildnummer gemacht, hat sein T-Shirt zerrissen und es war allen peinlich.
Ja.
Und dann ist er halt wieder gegangen. Mit einem Taker was anderes, ne? So, den hat man halt genutzt, um halt Rhea Ripley nochmal krasser nach vorne zu bringen. John Cena hat man genutzt, um sein Lebenswerk zu ehren und auch John Cena noch einmal das verbalisieren zu lassen, was ihm das alles bedeutet. So,
und er hat Name-Dropping gemacht. Ne?
Ja. Was total gut in dieses Selbstverständnis von WWE passt. Und Hulk Hogan war halt wirklich einfach wie eine Werbeunterbrechung und ein Fremdkörper da drin. Ja. Also, und wie gesagt, also ich finde es ganz passend, dass das Publikum das richtig quittiert hat.
Ich hätte Hulk Hogan mit American Maid zusammengebracht.
Du willst die Welt auch brennen sehen.
Das wäre doch geil, das würde passen. Ey. Aber mal kurz ein Wort gerade mal zu Taker. Mhm. Weil viele Leute sagen, ja, aber Taker ist ja auch so ein mager Ficker und hat Trump interviewt und sowas. Ne?
Ja.
Es gibt aber einen entscheidenden Unterschied bei der ganzen Geschichte mit Taker und Hogan. Hulk Hogan hat diesen Trump-Wahlkampf unterstützt als die Wrestling-Figur Hulk Hogan. Der Undertaker hat das nicht als der Undertaker gemacht, der hat das Mark Calloway gemacht.
Ja.
Das ist tatsächlich ein feiner, kleiner Unterschied, der für mich irgendwie Gewicht hat.
Ja.
So,
ja.
Weil wenn du Hulk Hogan als Wrestling-Charakter auf dieser Trump-Bühne hast, wie er da sein Shirt zerreißt, dann hat das schon eine andere Botschaft, wenn du genau den dann auch für deine WWE-Show nimmst.
Ja.
So, damit, ne, genau, das ist
genial.
Ist schon ein großer Unterschied. Das hat man mit dem Taker nicht gemacht. So.
Das ist total wichtig, dass du das sagst. So.
Ja. Und deswegen finde ich es auch eigentlich nicht cool, dass man Hulk Hogan dahin bringt.
Das sehe ich total. Also ich finde es auch nicht cool.
Wie ein paar gesagt, Wochen her.
So. Ich finde es auch nicht cool. Ich hätte es auch nicht gemacht. wie gesagt, für mich fühlt es sich trotzdem an wie ein bewusst in Kauf genommenes Opfer und dem, das kann ich dann auch wiederum akzeptieren,
ja,
so,
ja.
Weil ich muss damit ja nicht übereinstimmen und ich kann aber durchaus hinnehmen, dass WWE einen gewissen Pluralismus halt pflegen will, ja, und sich unpolitisch zeigen will, so, ist ja nun mal einfach so, aber dass das halt ausgerechnet in Kalifornien, das nun doch ein wenig anders gepolt ist, was seine politische Meinung angeht, eine Resonanz haben würde, das wird denen ja bewusst gewesen sein. Und ich finde es dann auch echt okay, so, dass man das dann halt macht. Es wäre einfacher gewesen, es nicht zu machen. So.
Ja.
Und deswegen ist es ganz geil. Und es ist eine geile Quittung tatsächlich für das, was du sagst. Darüber habe ich noch nie nachgedacht, aber du hast völlig recht. So, dass Hulk Hogan seine Wrestling-Figur, die nicht nur ihm allein gehört, sondern die auch mit anderen geschaffen wurde, okay, mit deren politischer Meinung er durchaus auf einer Linie ist, halt nimmt und damit und sie für seine politische Meinung instrumentalisiert, so. Ja. Im Wahlkampf, das ist schon eine Grenzüberschreitung, die darf man ihm gerne mal zurückspielen als, lass das so. Ja. Hulk Hogan war unser Held, so, und der stand nicht für das, was du denkst, wofür er steht, aus unserer Perspektive. Ja. Das darf man als Fan ruhig mal sagen.
Total.
So. Oder, ich fand Hulk Hogan schon immer scheiße, darf man ihm auch sagen.
Darf man ihm sagen. Es, ne, also, Glenn Jacobs und Mark Calloway standen halt als ihre Privatperson in diesem Podcast mit Trump so, ne?
Ja.
Und haben ihn supported so. Das ist deren gutes Recht so und sie haben halt nicht ihre Wrestling-Personas dafür benutzt. Irgendwo.
Sie haben zwar ihre Plattform dafür genutzt, die unter anderem durch Wrestling zustande kam, aber sie haben schon auch klar gemacht, dass sie das gerade als Privatperson sind. Das ist völlig richtig und das hat eine andere Qualität. Bin ich komplett bei dir, ja.
Ja, deswegen ist der Auftritt vom Taker auch für mich so gar nicht politisiert gewesen irgendwo. Na. So. Ich kann halt scheiße finden, für was Taker politisch steht, so finde ich auch. Ja. Aber das hat, ja, da ist viel mehr Trennung.
Ja.
Als bei diesem Hogan.
Ich mag beim Taker übrigens auch, dass er nicht als Undertaker in Totengräbermontur rausgekommen ist, weil den Charakter hat er ja begraben, no pun intended, so.
Ja.
Sondern als das, was davon übrig geblieben ist, und das ist eben die menschliche Hülle, American Badass.
Ja.
So. Finde ich völlig okay und legitim und genau richtig.
Beide Personas passen zu Ripley, lustigerweise.
Ja.
Es war die auf Full Goth geht.
Ja.
Einfach seit ein paar Wochen.
Ja. Das stimmt. Das stimmt. Gerüchteweise hätte eigentlich jemand anders diesen Taker-Spot kriegen sollen. Hast du das?
Nee.
Ja, war eher vielleicht für so ein Becky Lynch-Comeback gedacht oder sowas. Aber naja.
Okay.
Leute schreiben irgendetwas, ne?
Gerüchte.
Also Becky Lynch wird natürlich immer erwähnt die ganze Zeit und irgendwelche andere Dinge, die angeblich dafür verschoben wurden. Ja.
Whatever.
Ja. Genau. Whatever.
Orange Cassidy, Shoutout. Ja.
Das ist auch, also dieses Netflix-Dings ist auch nicht die Show für Comebacks.
Nee.
Ich finde auch genau richtig, dass das Penta-Debüt nicht dort stattfand. Was bringt das denn irgendeinem Netflix-Publikum?
Null.
Neuen Leuten, die du in das Produkt ziehen willst, wenn du jemanden reinbringst, der gerade ein Debüt hat, zu dem du aber gar keinen Kontext erzählen kannst.
Ja.
Es hat null Bedeutung für dieses Event. Es ist genau richtig, dass es als Ankündigung stattfand für, und es passieren immer wieder neue Dinge. Pass auf, nächste Woche Penta. So.
Gut, dass du das gerade nochmal erwähnt hast, dass diese Penta-Nummer, die habe ich total vergessen, weil das ist wirklich, was ich mich auf Montag freue. Gott, wie wird der inszeniert?
Ich hab so Bock.
Wie wird der inszeniert? Alter!
Ja, in einer Welt, in der es bei WWE zwei Arten gibt, mit Luchadores umzugehen. Das eine ist halt Legado del Fantasma und das andere ist halt LWO. Und irgendwo dazwischen... Und selten dazwischen, sondern immer mal das eine oder mal das andere ist dann halt Andrade gefangen.
Ja, so. Genau.
Was ist dann Penta? Ich bin mega gespannt.
Ja.
Mega gespannt.
Gott, ey.
Was ist mit Penta und dann perspektivisch irgendwann, wenn er aus seinem Vertrag raus darf, Rey Fénix bei WWE machbar mit dem Budget und den Inszenierungsmöglichkeiten, die haben?
Ja.
So. Ich bin super gespannt.
Crazy.
Ja.
Auch voll das Wagnis, die direkt ins Main-Roster zu packen. Also Penta direkt ins Main-Roster zu packen. Ist auch so ein Typ, den ziehst du eigentlich mal erstmal so ein Dreivierteljahr durch NXT.
Warum?
So. Wozu?
Also verstehe.
Der hat halt so eine Bühne noch nie gehabt.
Ja.
So, das ist schon...
Ja, verstehe ich.
Das ist schon, also WWE-TV lernen bei NXT macht schon für viele Sinn. Aber anscheinend vertrauen die, also die sind ja nicht doof, die vertrauen Penta.
Ja.
Das ist krass. Und ich glaube, Rey Mysterio auch dann ein gutes Wort für eingelegt nach dem Motto so.
Ich glaube, die können dem auch vertrauen. Also,
ja.
Da muss ja kein Wort sagen und funktioniert. Das ist einer dieser wirklich extrem wenigen Wrestler, die nie ein Wort zu sagen brauchen.
Ja.
So. Ja. Mal gucken, ob das so kommt. Da bin ich mir nicht so sicher.
Keine Ahnung.
Aber er braucht es eigentlich nicht. Ey, wir kriegen Penta im Rumble, da bin ich mir relativ sicher.
Penta Rumble, Alter. Und dann Penta zu Final Testament, Alter.
Final Pentiment.
Geil.
Ja. So, was gibt's noch? John Cena. Du hast mir noch nichts zu John Cenas Auftritt gesagt.
Was soll ich denn zu John Cenas Auftritt? Ja, es war ein klassischer John Cena Auftritt. Ein schöner. Er hat seinen Lappen dabei. Also Last Time is Now. Es wird einfach ein schönes, nostalgisches Jahr jetzt für... Ich hoffe, er geht mit diesem The Last Time is Now Waschlappen nicht zu seinen Make-A-Wish-Kindern.
Oh, Alter! Du Unmensch!
Sorry. Auf die Kinderkrebsstation mit dem... Ja, sorry, fiel mir gerade. Last Time is Now... Ja, ja. Macht er das noch? Macht er bestimmt noch. Make a Wish. Ja. Schöne Idee. Ja. Ja. Ja, wird ein schönes Jahr. Mein Gott. Es wird, das ist einfach so eine Dauerüberraschung, die jetzt einfach läuft. So, dass man nicht weiß, gegen wen er jetzt immer fädet.
Hm.
So, wird seine Matches jetzt bekommen. Sein Mania-Match. Es wird spannend. Man kann gut spekulieren. Das ist sowas, da können die Dirt Sheets und die Podcasts und so schön spekulieren immer. Wir können auch mal eine Top 7 der besten Gegner für John Cena machen demnächst. Können wir wirklich machen. Eine gute Liste.
Stimmt.
Ja. Ja, ich freue mich irgendwie drauf. Das ist einfach so ein nettes Beiwerk jetzt für das Jahr.
Echt? Ja, also finde ich auch. Diese ganze John Cena Abschiedstour ist auf jeden Fall ein Ding so. Ja. Ich finde seinen Umgang mit sich selbst super cool, ehrlich gesagt. Also
das Selbstironische daran so?
Ja, also ich meine, wir haben, was heißt selbstironisch, ist ja geradezu entwaffnend, ne? Wir haben halt einen Typen, der einen Großteil seiner Karriere dafür arg kritisiert wurde, durchaus nicht zu Unrecht, dass er halt übermenschlich unbesiegbar und dadurch langweilig war. So,
ja.
Der jetzt halt rauskommt und sagt, ich habe seit, oder sagt er irgend so eine hohe Zahl.
Ja.
Sind irgendwie so, keine Ahnung, paar Jahre.
2000 Tage oder irgendwie sowas?
Ja, also so. Auf jeden Fall mehrere Jahre, so fast 7 Jahre oder so, habe ich nicht mehr gewonnen bei WWE. Und,
ja.
Und er hat schon jetzt in der Zeit nicht nur 2 Matches gehabt, so.
Ja.
Dass der dann halt rauskommt und genau das halt sagt, so. Und auch ganz offen mehr oder weniger damit ist, dass er gerade ein Nostalgia-Act ist so und dass er halt auch mit dem Streak sich nicht in der Nähe eines Titels sieht. So, und dass Leute halt jetzt irgendwelche komischen Sachen fordern, nur weil die Geschichte es ihm ermöglicht, sondern dass er den sportlichen Weg gehen will und jetzt erstmal rausfinden muss, was kann er denn eigentlich noch so. Und dann natürlich sehr schlecht geschauspielert in seiner typischen John Cena Art zu dieser Royal Rumble Erkenntnis kommt, aber in Wirklichkeit halt damit genau das Richtige ankündigt von, ey, John Cena nimmt jetzt halt nochmal alles mit und das, was er dabei machen wird, ist in real genau das, was er in Kayfabe machen wird, nämlich man wird halt gucken, was halt geht und was nicht geht.
Ja,
so.
Ja.
Und das ist halt voll geil, weil es ist super interessant, so, dass der nochmal zurückkommt, um das zu machen, so, und all dem nochmal ein letztes Mal zu geben in einer Zeit, die einfach komplett an ihm vorbeigezogen ist, so, das ist einfach so, das Niveau ist ganz woanders.
Natürlich.
Stuff funktioniert anders, aber einen Vorteil hat er und der ist super spannend. John Cena ist immer noch einer der besten darin, ein Mikro in die Hand zu nehmen und das, was er tut, verbal zu untermauern. So. Und da habe ich echt richtig Bock drauf, was er aus seiner letzten Geschichte noch machen wird. Sowohl im Ring, als auch wie das Framing davon sein wird. Welche Entwicklung, was ist der Inhalt dessen, was John Cena mir erzählen wird auf seinem letzten Run, weil John Cena war jemand, der hat tatsächlich, dem war es immer wichtig, für Dinge zu stehen und etwas zu delivern und nicht einfach nur einen Gegner niederzureden, nur weil er es kann, so.
Ja.
Ich finde es aus so einer
Auch hier wieder Story-Perspektive, ne? Super, super interessant. Nicht nur als Farewell-Tour, sondern wirklich als so, was ist denn das, womit er sich verabschieden will? So. Voll gut.
Ja.
Mochte ich sehr.
Und es ist John Cena, ne? Das ist wirklich einer der größten aller Zeiten. Das heißt, auch der hat, wenn wir eben über Selbstansprüche und Ansprüche noch an das, was jetzt vor ihm liegt, über CM Punk so gesprochen haben, bei Cena ist es ja auch so, der geht ja jetzt nicht mit irgendeiner Scheiße raus, ne? Das ist ihm wichtig. So, das ist ihm eine Herzensangelegenheit. Der ist so leidenschaftlich immer dabei, und der ist wirklich kein guter Schauspieler. Das heißt, ich muss ihm das glauben, dass er diese Leidenschaft hat, weil kann es mir nicht vorgaukeln. Er hat ja sogar in der Promo gesagt, hat er damit ja gespielt, so. Was ist ja wert, das wäre so, wenn ich einen Oscar gewinnen würde, wenn ich das Rumble gewinne. Und ein Oscar ist, naja, gut, also, ihr wisst, also, ja. So, also, ne, selbst damit geht er so saulustig, selbstironisch um irgendwie mit seiner schlechten schauspielerischen Leistung. Entwaffnet ist schon das richtige Wort, was du genommen hast, so für ihn und seine jetzige Position. Und das führt dazu, dass du als Zuschauerin dann direkt Bock hast, diese Underdog-Story zu supporten.
Ja.
Dann willst du, dass er seinen 17. Titel gewinnt. Ja. Irgendwo so, weil das halt so ein sympathischer Dude ist jetzt irgendwie. Und das heißt, du siehst John Cena plötzlich zum Ende seiner Karriere aus einer ganz anderen Nummer so. Du wolltest damals nicht, dass er gewinnt. Du hast ja seine Historie gerade erklärt. Du wolltest nicht, dass er gewinnt, weil er unbesiegbar ist und dadurch langweilig ist. Und jetzt schafft er es vielleicht, dass Leute wollen, dass er gewinnt.
Ja.
Das ist ja wild. Also, ne, das ist genau umgekehrtes Spiel mit John Cena und das liebe ich.
Das ist etwas, das hatte er sehr lange nicht mehr. Also ein gewisser Teil des Publikums wollte das natürlich schon. Ich meine, sonst wäre er nicht an dieser Position gewesen, ne?
So, ja klar, die unter 13-Jährigen, ja.
Genau. So, aber der will jetzt halt nochmal ein Publikum gewinnen. So. Und,
ja.
Und ich meine, er ist derjenige, der sagt, ich habe überhaupt gar kein Recht, hier irgendetwas zu wollen. Was so ein ganz klassischer sportlicher Anspruch ist, so, aber die Frage ist halt, er ist ja nicht nur das, so, das ist jetzt die Einleitung für seine Geschichte, was wird sie sein?
Mhm.
So, wird er nochmal einen Titel gewinnen? Wird er nah dran kommen? Wird es eine Geschichte von immer wieder scheitern und am Ende klappt's doch, oder wird es eine Geschichte von keine Ahnung, ne? So, also weiß ich nicht. Was ist denn die Alternative? Ich bin mega gespannt, wirklich.
Total, mega
gespannt, was da passiert.
Schöne Idee für dieses Jahr auf jeden Fall, dass man sowas Übergeordnetes da nochmal hat als Storyline. So, das finde ich schön. Das kann halt auch Leute elevaten, so, ne? Das kann halt irgendwie
mega
nochmal eine überraschende Fehde irgendwie auf die Matte rufen, so, aus der vielleicht dann irgend so ein junger Wrestler oder so stärker hervorgeht.
Ey, seinerzeit als John Cena, ich meine, der ist ja selber aus sowas hervorgegangen, ne? Aus so einer einfach so Kurt Angle rufen Challenge aus, kommt dann John Cena als Emporkömmling und läutet seine Karriere ein mit ruchloser Aggression.
Ja. Ruchlos.
Und John Cena hat ein Stück weit das ja schon mal zurückgebracht, indem er die Weekly Challenge hatte so, und da hat er ganz schön geile Matches aus Leuten geschält und aus sich selber. Also wirklich so im beginnenden Herbst seiner Karriere uns wrestlerisch eine Menge mehr gezeigt, als er uns all die Jahre vorher gezeigt hat. So.
Total, hat einen Hurricane Runner rausgeholt. Ja.
Genau, und jetzt muss es halt eher nochmal ums Erzählerische gehen in dieser Phase, in der er jetzt ist. Das denke ich halt schon.
Ja.
Aber es ist schon cool. Ich habe da, also auch das finde ich total geil und interessant als mitschwingender Story-Arc für dieses Jahr. So, der schön losgelöst von den wichtigen Titelfragen sein kann. Das ist halt wichtig, dass es diese Sachen auch gibt.
Ja, so. Voll.
Naja, und auch gibt's halt dann irgendwie Gunther.
Ja.
Der den Titel hat. Und im Gegensatz zum bei SmackDown ansässigen Champ, Cody Rhodes, nicht mal da war.
Das ist echt wild, Mann. Also das tut mir ein bisschen weh, so, weil Gunther hat so viel getan jetzt für Raw und in den letzten Monaten hat sich das einfach verdient. Und dann frage ich mich schon so, ist er auf einmal nicht fancy genug für die Eröffnung?
Hm.
Ist es so ein Fanciness-Ding, dass man dem Netflix-Publikum, potenziellen neue ZuschauerInnen, Gunther nicht verkaufen kann, also als interessant verkaufen kann? Weil der zu speziell ist und nur für Leute, die wirklich im Produkt sind und wissen, was er kann und wofür er steht und was man halt über Monate oder so wissen muss oder lernen muss, dass man das jetzt nicht in so eine Show packen kann?
Ich persönlich, ganz persönlich, fand den Move total clever und mag ihn. Ich verstehe aber auch total die Kritik daran, weil darin wird halt ein Problem offenbar. Oder was heißt Problem, aber etwas, das man nicht gut finden muss. Aber lass es mich dich so fragen. Was hättest du da mit Gunther machen wollen?
Gunther ist halt der World Heavyweight Champ. Das ist der Champ dieses Brands Raw, was gerade eine neue Ära betrifft. Ja. Du musst die Show eigentlich mit dem Mann eröffnen nach Triple H. Du musst eigentlich mit dem rauskommen, eine Promo geben. Ich bin der Champ. Ich guck mir das hier an, so, ich hab Bock, so, cool, machen wir, und dann geh halt wieder raus. Aber du musst den einmal zeigen als Repräsentant, so.
Hast du das in einem Package?
Nee, ein Package reicht nicht, ey, ein Package reicht nicht. Mhm.
Also, verstehe ich aus so einer, eigentlich müsste man das Perspektive, ist ein super legitimer Kritikpunkt, so, ich finde, indem man ihn nur in einem Videopackage gezeigt hat, habe ich wieder einen Grund mehr, mich zu fragen, ach so, okay, die haben noch einen Champ, wann kommt der? Gibt's den nächstes Mal zu sehen? So, ist für mich ein nächstes Mal wieder Einschaltgrund. B, unter der Prämisse, dass WWE auf Netflix und bei seinem Netflix-Debüt vor allem zeigen wollte, dass sie für Geschichten stehen und dass es darum vor allem geht, es ist völlig richtig, Gunther rauszulassen. Das ist nämlich jemand, der vor allem damit antritt, dass seine Geschichte die des Champs ist, der halt für den Sport da ist. Den brauchst du in dieser Show einfach nicht, weil er deinen Punkt nicht untermauert. So, das ist für mich das Argument, ihn rauszulassen und ihn nur zu zeigen als, das ist unser Champ. Der steht für dieses und jenes. Das haben sie in dem Videopackage gut gemacht. Mhm. Das spielt heute aber keine Rolle. Heute wollen wir euch Beziehungen, Emotionen zeigen und so weiter und so fort. Gunther braucht, nicht, dass er das in seinen Fäden nicht hat, aber der hat er halt sehr punktuell. Der hat keine langfristigen Beziehungen zu Leuten oder sonst irgendetwas. Der pickt sich jemand raus oder jemand pickt ihn. Das ist dann eine Fehde, in der gibt es halt auch Mind Games, die gehören auch zum Sport dazu. Und dann wird das geklärt und dann ist es ad acta gelegt. Gunther geht weiter. Gunther kümmert sich um Gunther und damit, dass der Titel Prestige hat. Der ist aber dann gleichzeitig niemand, der als Champ rauskommt und frenetisch gefeiert wird oder nach Prestige aussieht oder halt krasse Reaktionen. Zumindest eindeutige Reaktion sieht. Gunther wird ja ambivalent vom Publikum wahrgenommen.
Durchaus, ja.
Der wird bejubelt und ausgebuht gleichzeitig. Ich habe mir dann halt, als ich dieses Package gesehen habe und mich danach halt gefragt habe, okay, warum ist da ein Package und warum zeigen sie ihn nicht live, halt genau das gefragt. Was wäre denn passiert, wenn sie ihn live gezeigt hätten? So, schlimmstenfalls hätte die Publikumsreaktion und das, was sie mit ihm gemacht hätten, wenn er auch was gesagt hätte und so, neue ZuschauerInnen einfach verwirrt, so, weil du halt nicht weißt, wer der ist und wer der nicht ist, so. Entweder du zeigst ihm in einem Match und gibst ihm halt ein krasses Match und es gibt was, das scheppert, so, als wirklich als Kontrastprogramm, mal keine Story, sondern wir ballern nochmal ein geiles Match mit unserem Champ. Oder wenn nicht, dann finde ich diese Lösung, ehrlich gesagt, besser, als ihn einfach nur kurz als Repräsentant rauszuschicken, weil du wolltest ja als WWE offenkundig den Punkt machen, wir erzählen Geschichten. Gunther hat gerade keine Geschichte, die groß genug wäre für dieses Event, alles klar, wir erwähnen Gunther nur. So. Und deswegen ist Cody auch da. Cody zieht sofort eine Reaktion von Leuten, die ist eindeutig, den kann man im Publikum zeigen, der kann präsent sein. Gunther hat das halt nicht. So, deswegen fand ich es irgendwie nachvollziehbar und smart.
Wenn das so wäre oder so ist, dann hat man eventuell aber im Vorfeld einfach einen Fehler gemacht.
Das würde ich unterschreiben.
Weil warum hast du dann den Champ da? Weil dann, also ich bin immer noch dafür, dass du den Champ präsentierst, weil das einen Mehrwert hat.
Ja.
Irgendwie, wenn dein Champ nicht repräsentativ genug ist, in dem Fall, warum auch immer, ob es aus den Gründen ist, die du nennst oder andere, dann hast du was versäumt im Vorfeld für diese Show, für den Aufbau dieser Show, finde ich.
Oder du sendest halt gleichzeitig das Signal, wir sind nicht mehr in einer Zeit, wo nur der Champ und die Championship relevant ist. Schaut, wir erzählen Geschichten. So, ich check das total, ich hänge auch an diesen Gürteln und ich messe dieser Rolle eines Champs eine Wichtigkeit bei.
Ja.
Und gleichzeitig ist die Tatsache, dass wir unter diesen vier Matches nur eins mit Titel hatten und allen anderen hat es gar keinen Abbruch getan, dass es nicht um Titel ging, ja auch irgendwie den Beweis dafür gehabt, dass es vielleicht auch einfach mehr um Geschichten geht als um Titel. Ja. In Klammern, was in krassem Kontrast dazu steht, dass man gerade neue Titel eingeführt hat und noch mehr davon hat.
Ja, Mann, stimmt. Also, du hast zwei neue Women's Title eingeführt, so. Ja.
Also, ne, es ist alles weird und ambivalent und irgendwie auch komisch, so, aber auf eine Art kann ich das nachvollziehen und, ja, und hätte vielleicht die Entscheidung sogar so ähnlich getroffen, so. Weil ich glaube, Gunther zu zeigen, aus dem Grund, den du gesagt hast, hätte halt genau an dem Punkt, wo er jetzt ist, mit dem Aufbau und so, genau dieses Gefühl hinterlassen von, naja, wir müssen es halt machen. Und, ja, weiß ich nicht.
Vielleicht so ein kurzer repräsentativer Auftritt, er kann ja Promos mittlerweile und dann vielleicht eine neue Fehde für ihn einleiten.
Ja.
Da kommt irgendwer raus, der super beliebt ist, dann wird der Kontrast auch wieder klar, dass Gunther eigentlich der Bösewicht ist.
Ja.
Und dann irgendeinen super beliebten Face. Vielleicht hätte man auch ein Match irgendwie Jey Uso gegen Gunther machen können oder so in Vorbereitung oder sowas. Hätte ich jetzt McIntyre nicht unbedingt gebraucht, so in dieser Nummer. Keine Ahnung, hätte man irgendwie anders aufbauen müssen, glaube ich, so, wenn man, also, ja. Wie gesagt, ich habe ihn vermisst.
Ja, ja, ja. Also ich meine, oder Gunther John Cena, ne? Also das, was John Cena an Selbstzweifeln geäußert hat, hätte Gunther ihm ja auch sagen können.
Ja, und das kann er ja wirklich gut. Also ja. Da kann er wirklich gut gegen nicht, Leute stehen.
Genau, du bist überhaupt nicht in der Nähe irgendeines Titels. Du hast alles verloren seit so und so vielen Jahren.
Gott,
so.
Das wäre der perfekte Spot gewesen. Einfach Gunther Cena unterbrechen lassen. Ich bin der Champ, also sich selbst aufbauen, Cena runtermachen, Cena zählt Gunther, macht Gunther dadurch stark. Muss kurz laufen, muss gar nicht lang sein.
Warum bist du auf dieser Bühne, hätte Gunther ja auch einfach sagen können. So. Aber ich glaube, es ist schwierig. Ich glaube, es ist schwierig, weil der Weg von Gunther vielleicht auch gar nicht mehr so eindeutig in der Heel-Richtung ist,
ja.
Mit dem, was sich gerade mit Ludwig Kaiser abzeichnet. Weiß ich nicht. Irgendein Tod musst du halt immer sterben, wenn du nur 4 Matchplätze zu vergeben hast, ne? Und einige. So. Also ich meine, viele Leute hat man ja einfach nur kurz gezeigt und die waren auch schon behutsam ausgewählt. Also keine Ahnung, so eine Lyra Valkyria zum Beispiel, die zwischendurch zu sehen war, an der hat das schon ein bisschen genagt, dass sie dann halt nicht so laute Reaktionen bekommen hat, eben weil sie im Moment noch so ein Liebhaberding ist. So, Lyra Valkyria ist fantastisch.
Ja.
So, aber das wissen noch nicht alle und deswegen ist es für sie fast schon undankbar, an so einer Stelle gezeigt zu werden, weil das sicherlich an ihrem Ego knackst.
Stimmt.
Dass es ein bisschen leise war, so.
Bisschen Lyra, ja. Ja, stimmt.
Im Vergleich zu Tiffany Stratton oder so.
Ja, krass.
Ja. Oder Nikki Bella.
Nikki Bella, Alter. Durfte Brie nicht kommen, weil ihr Mann bei AW ist oder was?
Die weiß ich nicht.
Auch noch mal zusammen, Mann.
Ich glaube, plausibel wäre für mich auch, durch das Schicksal ihres Mannes hat, also wirklich so, was Bryan Danielson so körperlich durchmacht gerade, hat sie vielleicht auch einfach dieses Wrestling-Ding satt und gar keinen Bock, sich bei so einem Event zu zeigen.
Kann auch sein, ja. Ja. Es war generell lustig, was für Paare auch immer da so zusammen oder was für Kombinationen an random Leuten immer so nebeneinander saßen
das
für
stimmt.
Diese einen Kamerafahrt. Expat neben Naomi, so.
Ja.
Was?
Und so. Shinsuke Nakamura.
Und das ist so random. Ja, kann man eher Shinsuke Nakamura.
Ja.
Expat Naomi. Ja, ist schön. Sitzen dann da einfach so, kriegen einen Kamerashot und dann gehen sie wahrscheinlich wieder backstage in die VIP-Lounge.
Denkbar.
So, ne? Das ist so geil.
Denkbar.
Wer saß, neben Nikki Bella saß Tiffany Stratton, ne?
Ja. Erst Tiffy, dann Nikki Bella.
LA Knight saß auch neben irgendwelchen random Leuten.
Ja.
Ich weiß gar nicht mehr neben wem. Aber.
Saß so links neben denen, während die zuerst so durchgegangen wurden und dann erst später wieder zu ihm gekommen wurde. Ja.
Vielleicht war gute Pops gekriegt in LA.
Definitiv, ja.
Ja, natürlich. Ja. Gott, ah. Lorenzo Adelbert, ey.
Lorenzo Adelbert. Oh Mann, ey.
Ja. Na gut, ja, ja, okay, das war Raff.
Das war Raw, ja.
Bisschen gespannt, wie es jetzt so weitergeht, wie sich jetzt die nächste normale Weekly Raw unterscheidet von diesem Debüt. Und kannst ja nicht mal so weitermachen. Und ob es wieder so ein bisschen dahin geht, wo es vor 2 Wochen war, einfach so eine normale Weekly in einem anderen Gewand.
Ich wollte gerade sagen, ich habe noch 2 Fragen, die es noch zu klären gilt. Die eine ist, wie viele Jahre sieht Kofi ohne Oberlippenbart älter aus als mit Oberlippenbart? Und die ist, glaube ich, wirklich schwer zu beantworten. Die andere war die du gesagt hast, weil... Also wenn es jetzt wirklich so eine Zäsur und so ein Kickoff zu einer neuen Ära war, ist ja wirklich die Frage, wie kriegst du wieder diese schöne Kontinuität hin, die du vorher hattest? So, du hast ja einen Bruch gehabt.
Ja.
Andererseits hat sich Saturday Night's Main Event, das ja auch irgendwann im Januar nochmal zurückkommt, so ähnlich angefühlt. Wie so eine Zwischendurch-Show für ein anderes Publikum, um nochmal neue Leute anzusprechen. Und dann kommen wir wieder zurück zu unserem, was wir eigentlich machen.
Ja.
Ich glaube, genau das wird jetzt halt passieren, so, dass die nächste die nächste Raw on Netflix die eigentliche erste Raw on Netflix Episode wird.
Mhm. So. Das war die Pilotfolge jetzt und jetzt kommt Folge 1.
Ja, wirklich so. Das war so Prequel, Prefilm in extra lang, in extra aufgebläht.
Ja.
So in extra viel Event, auch mit so ein bisschen Werbecharakter und bla.
Ja.
Und die eigentliche richtige erste Episode der eigentlichen Serie, so Folge 1600 noch irgendetwas, ist es ja tatsächlich, die kommt dann halt nächste Woche und auf die bin ich super doll gespannt. Denn die ist halt echt schon auch wieder nah dran am Royal Rumble. Das nimmt Fahrt auf und ist nur noch ein paar Wochen von uns entfernt.
Ja, Mann, das geht echt schnell. Jetzt. Krass.
Gott. Yep.
Okay.
Geil.
Ja. Habe ich noch irgendwas in meinen hanebüchenen Notizen stehen?
Hanebüchen. Das ist ein schönes Wort.
Arena-Interviews waren cringe. Viel Drohneneinsatz. Crowd. Was? Ich kann meine Handschrift nicht lesen.
Das ist auch
ein so.
Regelmäßiges Problem dieses Podcasts.
Ja, ne? Aber gehe ich da einfach drüber weg. Ist halt dann so. Ja, nee, alles klar. Gut, können wir nach Hause gehen.
Kann man nach Hause gehen?
Ja.
Ja, so, dann treffen wir uns demnächst mal wieder auf ein bisschen Quatschen über NXT, wa?
Genau, das wäre spannend. NXT New Year's Evil. Guckt's euch an. Kann man gucken.
Fand ja direkt in der Nacht drauf statt.
Genau,
auch in LA.
Dass The Rock nicht so weit hatte.
So. Ja. Ja. Wenn irgendjemand von euch übrigens weiß, wie zur Hölle man an NXT-Tickets in Orlando kommt, schreibt mir das bitte.
Bist du da irgendwann wieder?
Ja. Wir planen gerade einen USA-Urlaub und ich will diesmal dahin. Und es ist offensichtlich irgendwie unmöglich. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, so, aber es ist unmöglich, Tickets für die TV-Tapings von NXT zu kaufen. Es gibt so diese NXT-Live-Shows, die sie dazwischen machen.
Ja.
Das ist easy, aber ich will zu so einem TV-Taping.
Ja, ja.
Da will ich hin.
Okay.
Naja. Also wenn irgendwer weiß, wie das geht und dazu eine Quelle hat, bitte gerne schicken.
Wild, ja. Aber gute Idee. Ja. Irgendwas Dummes wollte ich dich gerade noch fragen. Es war aber so dumm, dass es, glaube ich, gut ist, dass ich es vergessen habe. Wirklich, ist jetzt so, was haben wir jetzt Mitternacht hier am 8.1.?
Ach, scheiße.
Ja, schon wieder nach 12, schon wieder 9.1. Ja, nee, hab ich vergessen, egal.
Okay, besprechen wir dann im nächsten Dings.
Genau, wenn ihr Dummzeug vermisst, dann hört einfach unsere letzte Episode, die Top 7 Episode.
Die ist sehr gut.
Weiß ich nicht, ob man das gut nennen kann. Ich würde ein anderes Wort benutzen irgendwie. Es könnte sein, dass ihr Tripse bekommt, wenn ihr die hört.
Ich würde denken, können Menschen Tripse haben? Was ist die notwendige Bedingung für Tripse?
Du brauchst Pflanzensaft statt Blut in den Adern.
Hm. Kann Poison Ivy Tripse bekommen?
Womöglich. Plant Punk. Lass machen. Ja.
Ja.
Tripse. Yo.
Okay.
Gut, alles so, klar.
Also genau, demnächst NXT. Wir müssen demnächst auch mal wieder einen Q&A-Podcast machen. Und Road to WrestleMania, Royal Rumble, die Stars. Oh Gott, es wird wild, Alter. Das Wrestling-Jahr geht jetzt richtig geil los. Ich liebe es. Die ersten Monate sind immer so geil.
Ja.
Herrlich. Tschüss.
Wie ist Gunthers Reaktion darauf, dass er jetzt nicht auftreten konnte? Was sagt er jetzt Triple H demnächst?
Gute Frage.
Watschen, links, rechts, zack, vorbei.